Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 205. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin wie immer Chris und bei mir sind genauso wie immer Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Und ja, was soll ich sagen? Die Selbstgeißelung, die unsere sadomasochistische Ader setzt sich hier langsam durch im Programm von Devils and Demons. Es war eine sehr anstrengende Woche, es war eine sehr anstrengende Vorbereitung für diesen Podcast. Ich glaube, da kriege ich wahrscheinlich Zustimmung bei meinen beiden Co-Moderatoren.
War okay.
Jein.
Denn wir okay. reden heute ausführlich über Scary Movie und den Rattenschwanz, der da noch zugehört. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt dran, nach dem Intro geht's los.
To get you, Barbara. They're coming for you.
Ja, erstmal als Vorwarnung, es kann sein, also das ist ja die Vorweihnachtszeit und wenn man im Erdgeschoss wohnt, ist man der Leidtragende und muss für das ganze Haus Pakete und Päckchen und Briefe annehmen und im Flur stehen hier bei uns so 9 Päckchen, die heute noch abgeholt werden höchstwahrscheinlich, also lasst euch nicht stören, wenn es zwischendurch mal klingelt an dieser Stelle. Wie fühlt ihr euch so, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung, Pascal, oder na Urlaubsstimmung zumindest, habe ich gehört, bist du schon mal, ne?
Ja, seit heute im Urlaub und auch in der Weihnachtsstimmung. Ich glaube, morgen werde ich mal die ersten Kekse backen. Ein bisschen Lichterketten habe ich schon hier und da platziert. Und doch, ich freue mich auf die besinnliche Jahreszeit. Wird ganz gemütlich.
Wie sieht's bei dir aus, André?
Ja, ich bin kein Grinch, aber Weihnachten, es geht mir eher so hinten vorbei. Aber da meine Frau Weihnachten abfeiert, ist es natürlich auch sehr weihnachtlich schon dekoriert. Aber ich meine, gut, da Weihnachten ja auch schon wie letztes Jahr halt nicht so normal wird wie sonst immer, ja, ist okay, aber bin jetzt nicht irgendwie im großen Flair.
Ich sag mal, für die Introvertierten unter uns ist das ein ganz normales Weihnachten.
Naja, normalerweise halt da unsere Familien über ganz Deutschland verteilt wohnen, machen wir mal so Rundreise oder so und sind überall und hier und da mal, je 3 Tage, da 3 Tage. Das findet natürlich dieses Jahr nicht statt, von daher wird das natürlich, was das angeht, sehr entspannt.
Ich muss gestehen, ich habe dieses Jahr überhaupt keinen Bock auf Weihnachtsfilme, also jegliche Couleur. Irgendwie normalerweise geht ja das Programm, das haben wir ja auch schon 10.000 Mal durchgekaut zu allen Weihnachtsepisoden. Das ist heute noch nicht die Weihnachtsepisode, so viel soll ich schon mal verraten. aber irgendwie gar keine Lust, irgendwie Home Alone zu gucken, keine Lust Die Hard zu gucken, keine Lust irgendwie Christmas Vacation oder sowas zu gucken. Ich tendiere nochmal zu Deadly Games, weil der funktioniert eigentlich ganz gut, vielleicht auch Krampus, aber das war es auch schon, so richtig Bock auf Weihnachtsfilme habe ich irgendwie nicht. Habt ihr irgendwie schon was auf dem Programm? Punkt.
Ich habe aus Versehen gerade nur einen geguckt. Ich habe Eyes Wide Shut geguckt, das spielt zumindest an Weihnachten.
Stimmt, ja.
Hast du nicht auch, André, den neuen Home Alone geguckt?
Ja, auf Disney Plus den, uiuiui, der war furchtbar.
Ah gut, das ist ja schon ein paar Wochen her, ne?
Das ist schon ein bisschen her schon wieder, ja.
Ah, okay. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nur noch, es gibt, glaube ich habe den Namen aber leider vergessen, wieder auf Netflix eine neue Christmas Rom-Com, die nicht so super scheiße
sein soll. Spielt Emma Roberts mit?
Maybe.
Das wäre jetzt für mich das Merkmal, was der Film erfüllen muss, damit du ihn guckst an dieser Stelle. Aber
ach so.
Das habe ich letztes Jahr gelernt bei dir, glaube ich.
Ja, das ist natürlich ein Grund, aber das kann ja einer von vielen sein, weshalb man einen Film guckt. Aber mal gucken, vielleicht versuche ich den mal. Und sonst, also Die Hard werde ich an den Tagen eh gucken. Ja. Das ist immer so.
Am Ende gucke ich eh wieder alles. Kennt ihr noch Prinzessin Fantagiro?
Ja, klar.
Nein.
Pascal, nein?
Nein, noch okay. Nie gehört.
Ja, aber André kennt's. Ich glaube, das gucke ich mal wieder dieses Jahr. Das haben wir früher immer geguckt am Weihnachten, in den so Mitte der 90er Jahre. So auch immer mit Oma und Opa zusammen. Und irgendwie, da habe ich immer noch diese Blu-ray-Box, die unangetastet da rumsteht. Ich glaube, dieses Jahr ist es soweit. Und vielleicht auch irgendwie Mr. Bean feiert Weihnachten. Irgendwie mal was anderes. Was man auch schon 1000 Mal gesehen hat, aber wo das letzte Mal schon 10 Jahre her ist. Naja. Ja, nicht ganz so lustig wie Weihnachten ist unser heutiges Thema, Scary Movie. ist ja, sag ich mal, einer der bekanntesten Vertreter des sogenannten Spoof-Movies. Spoof-Movie, für die, die den Begriff nicht kennen, ist mehr oder weniger sowas, sag ich mal, wie ein anderer Begriff, ein englischer Begriff für eine Filmparodie. Und die gibt es ja schon seit den, ja, eigentlich schon seit den 1910er Jahren. Filme, die sich oder eben andere Filme oder andere Genre parodieren und das mal mehr oder mal weniger szenengetreu. Das sind Filme, die bei den Kritikern in der Regel durchgefallen sind. Das werden wir auch heute feststellen und erleben, aber beim Publikum sich ja auch über all die Jahrzehnte stets großer Beliebtheit, ja, große Beliebtheit haben. Und da gibt es so viele Beispiele von, auch jetzt so, ich habe jetzt so gerade als in der Vorbereitung zu diesem Podcast, habe ich so nachgedacht, was habe ich denn so alles gesehen? Und da sind mir vor allem die schlechten Beispiele irgendwie in Erinnerung geblieben, aber es gibt natürlich auch wirklich viele gute Beispiele. Pascal, wenn wir da jetzt irgendwie mal an Life of Brian denken zum Beispiel, Spaceballs ist auch nicht so verkehrt, finde ich. Die nackte Kanone wäre ein Beispiel. Airplane ist auch einer der, sage ich mal, der die Welle in den 70ern so richtig ins Rollen gebracht hat, aber auch Hot Shots. Ich habe gestern nochmal Loaded Weapon geguckt, auch ein, der ist echt cool, muss ich gestehen, aber auch so noch in den 2000ern oder Ende der 90er hatten wir so, selbst sowas wie Austin Powers, das ist ja letztendlich auch alles ein Spoof-Movie, ne? Und selbst, ich will jetzt nicht den Film jetzt unbedingt damit reinziehen, aber wenn wir nochmal ein paar ganz aktuelle Beispiele brauchen, naja, ganz so aktuell ist auch nicht wieder, aber Shaun of the Dead ist ja letztendlich auch ein Spoof-Movie. Und André, OSS 117, also die Parodien, sind ja auch Spoof-Movies, wenn man ja, so klar. will. Ja. Ne? Also es gibt ja. eben auch Beispiele, die man vielleicht nicht zuerst denkt. Ich denke halt zuerst an sowas wie Date-Movie, an, wie heißt das, meine Frau, die Spartaner und ich, an solche Sachen. Oder eben an Scary-Movie, aber es gibt natürlich auch ein paar, in Anführungszeichen, niveauvollere Filme, Pascal.
Ja, ich glaube, Scary Movie hat da nochmal eine eigene Schublade aufgemacht, die dann quasi ab dem Jahr 2000, ab dem neuen Millennium.
Der Fäkal-Movie.
Ja, nochmal einfach, ja, das Kleid eines Spoof-Movies ein bisschen anders neu gestaltet hat. Aber ey, ich habe als Kind, und das sind bis heute zum Teil meine liebsten Komödien, die ich immer wieder gerne gucke, die Nackte Kanone-Filme, die Airplane-Filme. Wobei bei Airplane bin ich beim ersten, der zweite ist wirklich nicht so gut. Und Hot Shots, Loaded Weapon, du hast es gesagt, muss ich jetzt gerade zugestehen, als du es aufgezählt hast, bei den Monty Python-Filmen habe ich jetzt nie so an Spoof gedacht, aber ergibt mit Sicherheit Sinn, müsste ich jetzt eine Sekunde drüber nachdenken, aber ja.
Ja, zum Teil, ne, schon. Einfach, also sie sind, glaube ich, da ein bisschen subtiler als die anderen Vertreter, die wir da genannt haben.
Also, es ist ja auch so, Scary Movie ist ja halt wirklich, klar, also Loaded Weapon ist auch ganz explizit auf ein Franchise und Scary Movie ja im ersten Teil weiß auch immer, man erkennt immer ganz genau, was parodiert wird. Und jetzt eine nackte Kanone ist da ja natürlich ein bisschen mehr auf dem Genre bezogen und nicht ganz so hundertprozentig konkret. Deswegen ist mir das als Kind zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen. Ich dachte, das ist einfach nur, ja, irgendwie ein witziger Film mit einem Polizisten, der Quatsch macht. Aber der Stil war halt so ausschlaggebend dafür, dass ich es mochte. Und das liegt dann ja halt auch gerade an Airplane und nackter Kanone, auch dann an den Regisseuren oder an diesem berühmten Regisseur-Trio, die Abrams-Zucker-Zucker-Film-Kombo, die ja dann auch noch für Filme, die wir heute mindestens mal erwähnen, verantwortlich sind.
Ja, genau, das stimmt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, und gerade weil wir ja heute über Scary Movie reden, und Scary Movie verballhornt ja vor allem im ersten Teil, du hast es schon erwähnt, ja eben Scream. Und wenn man es genau betrachtet, ist Scream ja eigentlich schon ein Spoof-Movie auf dem Genre. Ne? Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen absurd, dass man dazu dann noch einen machen musste. Ne? Das ist schon, wenn man mal so drüber
nachdenkt. Wobei Scream natürlich halt nicht den Spoof in dem Sinne bedient so richtig. Also er bedient sich zwar Genre-Klischees, aber er macht ja keine Comedy draus, wirklich.
Ja. Aber es gibt ja auch diese doppelte Verspoofung, ist jetzt, also es wird dann halt immer billiger, ist jetzt auch nicht so super selten. Also ich erinnere mich jetzt gerade, es würden einem bestimmt noch mehr Beispiele einfallen, aber ich muss gerade an Abraham Lincoln Vampire Hunter nachdenken, der ja selber schon so eine Art Spoof-Movie ist und der dann ja nochmal von Asylum irgendwie Abraham Lincoln Zombie-Killer oder so
bekommen hat. Genau.
Quasi dann einfach nochmal quasi einfach beim Budget hinten eine Null weggemacht, noch schlechter, noch billiger und ja.
Und ich erinnere mich auch sowas in meiner Jugend so an Filme wie Robin Hood Held in Strumpfhosen.
Oder
auch das Schweigen der Hammel.
Ja.
Da gibt es ja echt so viel noch früher, was man immer gerne mal unter den Teppich fallen lässt.
Ja, das ist die, sag ich mal, die Sonnenseite noch des Genres, aber wenn man sich so gerade eben die ja, die Filme von den, sag ich mal, von zwei Autoren, die heute auch so ein bisschen im Vordergrund stehen bei uns, nämlich Jason Friedberg und Aaron Seltzer, wenn man sich die Filme von denen mal anguckt, das sind eben Epic Movie, Disaster Movie, denn diese Twilight-Verarschung, Vampire Suck, Starving Games, Date Movie, Meet the Spartans, das sind alles Filme, die lassen sich alle unter den Top 100 der schlechtesten Filme aller Zeiten auf der IMDb finden und das ist eben dann die Schattenseite dieses, sag ich mal, Genres, aber wir haben eben ja schon auch so ein paar wichtige Leute genannt. Pascal hat eben Zucker Abrams und Zucker genannt. Die haben ja wirklich jahrelang zusammengearbeitet als Regisseure, als Drehbuchautoren und waren eben verantwortlich für viele Parodien und Komödien, Spoof-Movies, irgendwie angefangen, also nicht angefangen, aber mit dem Höhepunkt Die nackte Kanone. Später haben sie sich ja getrennt und dann sind so Sachen wie Hotshots entstanden. Mel Brooks sollte man an dieser Stelle auf jeden Fall noch erwähnen. Mhm. Hat auch sehr viel gemacht. Silent Movie, Spaceballs, denn der Dracula-Film oder Young Frankenstein. Und The Producers auch in den 60ern schon. Also das Ding ist nicht neu. Ne? Man denkt immer zuerst so, ah, so eine Filme, aber die gibt es halt über alle Jahrzehnte. Nur halt eben mit unterschiedlicher Qualität und unterschiedlicher Herangehensweise. Aber nun zu Scary Movie. Beziehungsweise gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Was, André, macht für dich einen gut gemachten Spoof-Movie aus?
Naja, dass er viele, dass er clever beobachtet, also dass er halt nicht zu plump ist, dass er genau weiß, welche Momente sich in der Vorlage anbieten, um sie zu parodieren, dass die Parodie halt schon ein bisschen clever ist in einer gewissen Weise und im Idealfall halt jetzt nicht nur auf, ich meine, darüber werden wir gleich sprechen, aber eben so auf Schulhofniveau abläuft. Ja, aber vor allem eben, dass die Beobachtung gut ist. Also, dass die Vorlage so quasi gehuldigt wird, dass die Parodie dann auch schon wieder Sinn macht. Also, dass es ein bisschen clever ist, dass das Ganze auch dann trotzdem irgendwie in ein gewisses Drehbuch passt. Nicht einfach nur eine Abläufe von Sketchen ist irgendwie. So, das würde ich sagen, sind so für mich die wichtigsten Merkmale, die ein guter Spoof-Movie haben sollte.
Mir ist eine Sache schon aufgefallen, die ich mal vorwegstellen will. Und vielleicht auch zur Diskussion stellen will, das ist für mich irgendwie der wichtigste Punkt bei diesen Filmen, oder bei diesem Genre, dass der Film, du hast es schön formuliert eben, dass der Film gut beobachtet, seine Vorbilder gut beobachtet und quasi den Gag auf Kosten dieser Vorlage macht, also aufgrund dieses Klischees, was dort bedient wird. Und eben nicht, und da greife ich schon mal was vorweg, was eben gerade bei Scary Movie oder auch eben gerade bei diesen Seltzer Feedback-Filmen eben häufig passiert, dass sie zwar die Szene kopieren der Vorlage, aber der Gag nicht in dieser Szene passiert, sondern dass einfach jemand an die Wand scheißt.
Genau.
Stattdessen. Und das, also der Gag geht nicht auf Kosten der Vorlage.
Das Setting sieht so aus wie in der Vorlage, aber der Gag hat nichts damit zu tun. Genau.
Genau. Und das ist so eine Sache, die stört mich massiv und die wird uns heute auch noch mehrfach begleiten. Und da wissen jetzt die, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ich glaube, die meisten unserer ZuhörerInnen wissen das ja eh, dass das wieder heute nicht so ganz meine Welt ist. Aber gerade da, ja, das ist so ein Punkt, der heute bei mir wahrscheinlich sehr herausgeprägt sein wird. Pascal, wie sieht es bei dir aus? Was macht für dich so einen guten Spoof-Movie aus?
Ja, es hängt, glaube ich, für mich immer maßgeblich damit zusammen, aber das kann der Film natürlich in der Regel nicht wissen, wie ich dann zu dem Ursprungsmaterial stehe. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Scary Movie ist, der ja offensichtlich Scream parodiert, den ich ja, wie auch die meisten ZuhörerInnen wissen, sehr liebe, dann ist es mir halt irgendwie schon wichtig, dass der auch dann die richtigen Scream-Noten drückt, also beziehungsweise, dass er, wie ihr eben gesagt habt, clever beobachtet, aber ich auch ein bisschen die Mühe da drin sehen will oder die Liebe da drin sehen will, dass jetzt halt natürlich Momente, wo es sich anbietet, dann parodiert und überspitzt werden, aber dass man auch drin erkennt, dass ja irgendwie dem Original in Anführungszeichen ja Rechnung getragen wurde, also dass der Anspruch stimmt. Aber ich habe tatsächlich die du jetzt aufgezählt hast, alles außerhalb der Scary Movie Reihe nach 2000 habe ich halt auch nicht gesehen, deswegen ich würde jetzt mal bei einem Film, also einer Twilight-Parodie, würde ich jetzt einfach mal erwarten, dass die einfach komplett self-aware ist und Twilight also richtig böse verarscht, aber ich weiß es nicht. Also da wüsste ich halt tatsächlich nicht, wie so ein Film überhaupt die Möglichkeit haben sollte, mich zu unterhalten.
Also sie sind halt wirklich alle auf diesem, sag ich mal, es ist halt einfach durchgängiger Fäkalhumor, es ist halt wirklich komplett niveaulose, also das ist halt nichts, also selbst, sag ich mal, das ist so Scary Movie 2 Niveau. Dazu kommen wir gleich später noch, aber so in dieser Art, nur ja auch noch, sag ich mal, der ist ja handwerklich noch, vielleicht erfüllt er noch so minimale Vorgaben, aber das tun die hier in dem Fall dann auch schon nicht mehr. Aber das Fass wollen wir heute nicht aufmachen. Mhm. Gehen wir lieber zu Scary Movie nämlich. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,9 von 5. Auf der IMDb 6,2 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren, läuft 88 Minuten und hat mit einem Budget von knapp 19 Millionen Dollar satte 280 Millionen Dollar weltweit eingespielt und war zu dem damaligen Zeitpunkt der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten und gleichzeitig auch der erfolgreichste Black- and African-American-Movie. Warum das so ist, dazu gleich noch etwas, beziehungsweise jetzt sofort, denn Regie geführt hat Keenan Ivory Wayans. Da vielleicht kurz, vielleicht auch für die Leute, die sich jetzt unter unserer Zuhörerinnenschaft auch so ein bisschen mit Comedy auskennen, mit Black Comedy so ein bisschen, die kennen natürlich auch die Wayans-Brüder. Ich glaube, das sind, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, sind 6 Brüder, glaube ich. Aber die bekanntesten sind auf jeden Fall eben Keenan. Der hat hier Regie geführt, der hat beim zweiten Teil Regie geführt, und bei White Chicks, auch so ein Kracher der Filmgeschichte. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch mal gesehen hat. Aber das,
Ja.
Dann gibt es den Marlon Wayans. Den hat man tatsächlich auch mal, der hat viel Comedy gespielt. Aber André, kannst du dich erinnern, hat die auch bei On the Rocks mitgespielt, den wir letztes Jahr gesehen haben.
Mit Bill Murray, ja.
Genau, und Sean Wayans, sein anderer Bruder oder der andere Bruder, die sind alle dick im Geschäft mit drin. Einer von den anderen Waynes hat, glaube ich, noch eine von den Fortsetzungen gedreht, kann es sein? Oder diese, ich weiß nicht mehr genau, irgendeiner hat noch irgendwo Regie geführt. Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall stehen die halt natürlich eben für diese Black Comedy, die sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen früh da Erfahrungen gesammelt, haben eben Drehbücher auch geschrieben. Dazu kommen wir jetzt hier in diesem Fall nämlich, also das Skript von Scary Movie basiert zum einen, also ist quasi eine Kombination aus zwei Script Drafts. Zum einen hat Dimension Films, das finde ich übrigens, muss ich gestehen, finde ich an der Stelle wirklich lobenswert, auch wenn es natürlich hier über die scheiß Weinstein Brüder geht. Ist es trotzdem lustig, dass der ausgerechnet Dimension Films, also dass die Produktionsschmiede von Scream, ausgerechnet auch Scary Movie gemacht hat. Das finde ich zumindest ein bisschen witzig. Das ist ein bisschen selbstironisch auch, finde ich, André.
Durchaus, durchaus. Also ich meine, wer Selbstironie in dem Genre nicht besitzt, ist eh falsch, sag ich mal. Ja. Nur das mit der Selbstironie verstehen ja meiner Ansicht nach immer viele so ein bisschen falsch. Also auch da, Selbstironie ist halt, Wie du eben schon so schön gesagt hast, nicht an die Wand zu scheißen. Das steht nicht für Selbstironie. Also da haben, ich weiß nicht, ob so manche Spoof-Regisseure und Regisseurinnen das Genre irgendwie nicht ganz kapiert haben. Aber ja, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Und Scream sollte ja, haben wir ja damals schon festgestellt, im Podcast ja sogar ursprünglich Scary Movie heißen, laut den ersten Drehbuchvorschlägen. Auf jeden Fall besteht das Drehbuch eben zum einen aus einer Idee von Phil Bowman und eben der Wayans Brüder. Und da lautete das Skript: Last summer I screamed because Halloween fell on Friday the 13th. Da weiß man auch schon direkt, worum es geht im Drehbuch. Und genauso kreativ waren dann eben unsere Freunde Jason Friedberg und Aaron Seltzer. Die hatten einen Draft namens Scream If You Know What I Did Last Halloween. Genauso kreativ. Genau, irgendwie so, das ist das Erste, was du so, du gibst Grundschülern, okay, die kennen die Vorlagen nicht, aber sag mal, wenn du Grundschülern Halloween und Freitag der 13. und Scream und so zeigen würdest und würdest sagen, hier schreibt man selber ein Drehbuch, das würde genauso heißen, so wie eins von diesen beiden. Aber naja, was soll's. Auf jeden Fall ist aber der Großteil des Skriptes aus der Wayans-Schmiede entstanden. Und sie haben auch selber, es gibt auch ein paar noch relativ aktuelle Interviews aus 2020 und so weiter, in denen Marlon Wayans das auch nochmal bestätigt, dass wirklich, sag ich mal, zu 90% kommen die Ideen von denen und ein paar Sachen kommen von Friedberg und Seltzer, die sind ihm selber nicht mal aufgefallen, aber es ist natürlich auch eine subjektive Perspektive. Aber da gibt es eh Streitigkeiten, das sei schon mal an dieser Stelle erwähnt, weil wir nachher vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit dafür haben, dass zum Beispiel die Wayans-Brüder auch für Teil 3 dann gefeuert wurden und rausgekickt wurden und sie auch selber sagen, dass die Weinsteins ihnen immer noch sehr, sehr viel Geld schulden dafür, für die ganzen Sachen für Teil 1 und 2 und dass sie teilweise einfach nicht vergütet wurden dafür und dass die Weinsteins ohnehin Arschlöcher seien und das kann, glaube ich, mittlerweile jeder bestätigen. So viel dazu und das ist eben auch der Grund, eben weil die Wayans-Brüder eben diesen Film geschrieben haben, weil einer von ihnen hier Regie geführt hat und so weiter und das sich auch ein bisschen noch durch die nächsten Teile durchzieht, gilt es eben offiziell als Black Comedy. Und ich habe das nie so wahrgenommen, muss ich gestehen, bis ich jetzt mal drauf geachtet habe. Und es ist schon so, dass der erste Teil da durchaus durchgeht als Black Comedy, weil er hat ja schon einen durchaus diversen Cast, sehr viele verschiedene Figuren, jetzt mal unabhängig von ihren Klischees, Pascal, aber der deckt das ganz gut ab. Und wenn man darauf achtet, dann fällt es einem schon auf, ne? Dass es eben auch dieser klassische Humor ist. Den man eben so aus, sag ich mal so, auch aus teilweise eben den Stand-Up-Programmen kennt von den Leuten.
Ja, oder Friday oder halt anderen Filmen dieser Bauart. Ja, er ist auf jeden Fall schon mal eine Million Mal diverser als Scream.
Ja.
Kann man das mal schon mal festhalten. Also da ist er wesentlich progressiver, wenn man so will. Nein, es ist halt einfach dann der Natur der Sache geschuldet, dass er hier auch dann ja noch zwei, also Sean und Marlon ja auch noch mitspielen. Plus wir haben dann hier noch, ja, Brenda und ja, nee, absolut. Also der Film, ich habe das als Kind auch nicht so wahrgenommen, oder als Jugendlicher vielmehr auch nicht so wahrgenommen, aber nö, ich denke schon, dass der so in diese Black Comedy-Schiene, dass das absolut berechtigt ist, ihn da einzuordnen.
Ja. Im Cast haben wir ja Newcomer zum damaligen Zeitpunkt. Wir haben Anna Faris, die hat natürlich, ist natürlich ihr Hauptfach dann auch geworden, die Comedy, aber das war so ihre erste richtige Rolle. Hat natürlich auch in meinem Lieblingsfilm dann eine Rolle gespielt in Lost in Translation. Ich fand diesen, weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat, ist ja auch so eine mehr oder weniger Coming of Age ist es schon nicht mehr so richtig, so eine 80s Retro-Komödie, Take Me Home Tonight, der ist ganz cool. Falls nicht, könnt ihr euch den mal angucken. Der ist
ganz, nee, hab ich ganz nicht gesehen.
Mit ihr. Also es ist halt quasi so, das ist ja so 80er-Retro. Also es spielt im Jetzt, aber es ging glaube ich um eine 80er-Jahre-Party oder sowas und das war eigentlich ganz witzig. Und sie hat ja mittlerweile, was heißt mittlerweile, auch schon seit einigen Jahren einen sehr, 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 sehr erfolgreichen Podcast in den USA, den man sich auch unbedingt mal anhören kann, wo sie auch viele Leute eben aus dem Filmbusiness interviewt in ziemlich ehrlichen Interviews und Gesprächen. Richtig sehr empfehlenswert. Ja, Marlon Wayans haben wir erwähnt, Sean Wayans haben wir erwähnt, Regina Hall kennt man auch, Shannon Elizabeth kennt man natürlich zumindest in unserer Altersgruppe, Pascal und André auch aus ihrer Rolle, zum Beispiel aus American Pie, aber sie ist natürlich auch dem Horrorfach nicht fremd. 13 Geister hat sie mir gespielt, Cursed, Jack Frost natürlich. André ist zumindest ein Gesicht, hat jeder hier schon mal gesehen.
Ja.
Gut. Pascal, worum geht's in Scary Movie? Ja. Und natürlich an dieser Stelle erwähnt, das ist die offizielle Inhaltsangabe der DVD-Verpackung, die aus meinem Regal stammt. Und sie wurde explizit nicht von Pascal geschrieben.
Ganz genau. Der Pressetext. Als Drew die letzten Vorbereitungen für eine gemütliche Couch-Potato-Session trifft, klingelt das Telefon. Ein mit weißer Maske und dunkler Kapuze verkleideter Killer hat sie im Visier. Kurz darauf verliert Drew zunächst ihr Brustimplantat und dann ihr Leben. In dem darauffolgenden Gag-Feuerwerk schlitzt, metzelt und rappt sich der Killer nach allen Regeln des Genres quer durch die gesamte Highschool. Alle großen Horror- und Kinohits der letzten Jahre werden dabei gnadenlos auf die Schippe genommen und schamlos wird jedes nur denkbare Tabu gebrochen, bis hin zu einer leidenschaftlichen Sexszene mit einem Staubsauger. Also,
kann man mich jetzt noch rausholen hier?
Es ist ja eigentlich, also eine leidenschaftliche Sexszene mit einem Staubsauger. Ich weiß nicht, den Film hätte ich vielleicht lieber gesehen. Nein, Quatsch, aber da wird man doch verarscht, oder?
Aber
es wird angedeutet, aber naja, egal.
Aber es gibt die Post-Credit-Scene.
Ja, okay.
Ja, aber das ist jetzt auch keine leidenschaftliche, das ist ein leidenschaftlicher After-Sex-Talk. So. Pillow-Talk.
Es ist halt ein Werbetext.
Ganz genau.
Von dem sich Pascal offensichtlich was mehr versprochen hat.
Ja. Ja, steigen wir in den Film ein. Die erste Szene, die ist natürlich allen Leuten, die zuvor in ihrem Leben schon mal Scream gesehen haben, natürlich fällt ihnen sofort ins Auge und auch kommt ihnen auch irgendwie bekannt vor. Wir sehen die Teenagerin, die hier Drew heißt, natürlich nicht zufällig, denn im Original wurde ja diese Rolle von Drew Barrymore gespielt und die will sich einen gemütlichen Filmabend machen, wird aber via Telefon von einer anonymen Stimme bedroht und anfangs hält sie das Ganze auch eher für Spaß als für eine Gefahr. Doch, da ist bereits ein maskierter Killer bei ihrem Haus und macht Jagd nach ihr. Und das macht er zunächst drinnen, aber dann geht die Hetzjagd nach draußen weiter, im Vorgarten des Grundstücks. Und dort kann der Killer auch Drew zum ersten Mal überwältigen und sticht auf sie ein. Dazu muss man sagen, der Killer ist eben gekleidet in der Kostümierung, wie man sie aus Scream kennt, nur dass eben die Maske des Killers, sag ich mal, mimisch etwas flexibler unterwegs ist, würde ich mal vorsichtig sagen. Und Drew kann sich noch mit allerletzter Kraft irgendwie auf die Straße retten und es kommt, wie es kommen muss. Ihre Eltern sind gerade auf dem Heimweg von irgendeiner Party und fahren quasi auf sie zu. Die Rettung ist also nah, doch der Vater übersieht seine Tochter aus einem Grund, den wir gleich noch klären werden, und fährt diese an, sodass diese durch die Luft geschleudert wird und anschließend vom Killer ermordet wird. Und noch in derselben Nacht lernen wir dann die Teenagerin Cindy Campbell kennen, deren Vater auch in Drogengeschäfte verwickelt ist. Und sie bekommt Besuch von ihrem Freund Bobby, der ihr endlich mal so richtig an die Wäsche will. Aber soweit ist Cindy noch nicht und die Nacht wird an dieser Stelle erstmal beendet. Und da werfe ich gleich wieder mein Argument in den Raum, André. Die Idee, diesen kompletten ersten Akt, dieses Opening aus Scream quasi 1:1 zu kopieren, ist ja prinzipiell erstmal richtig. Aber auch hier, finde ich, hat der Film so die ersten 2-3 Minuten, die gebe ich ihm. Da veräppelt er auch die Klischees, die ihm vorgegeben sind, so durch das Slasher-Genre. Aber danach verlässt er sich eigentlich schon wieder darauf, dass er eben nicht die Szenen und die Klischees parodiert, sondern eher die Szenen kopiert und dann ja einen feuchten Furz drauf gibt. Ich werde heute ganz viele Fäkalwörter noch benutzen.
Ja, da hast du dem Film nicht viel voraus. Ja, gehe ich mit. Also ich finde auch, den Auftakt genau mit dem Scream-Auftakt zu starten, ist völlig legitim. Dass er da halt den Telefonanruf durch den Kakao zieht, dass er, ne, dein Freund sitzt auf dem Balkon, von wegen, ist das doch gar nicht mein Freund, und solche Geschichten. Also er greift ja schon die einzelnen Elemente dieser Originalszenen halt auf. Aber schon früh merkst du halt ja auch schon, in auf welchem Gag-Niveau wir uns hier eben befinden. Also da hält der Film ja gar nicht lange erst hinterm Berg mit. Natürlich auch bezeichnend, dass damals eine Carmen Electra die Szene gespielt hat. Also, das ist sicherlich kein Zufallscasting auch. Von daher, ja, also ich finde auch die Eröffnungsszene insgesamt ist hier okay. Ja. Weil er auch dann zum Beispiel, sobald sie dann vom Killer flieht, dass sie halt dann ja, stolpert, ne, das typische beim Weglaufen fällt das Opfer erstmal hin und so weiter. Dann natürlich auf die Spitze getrieben mit der Rasensprengler-Szene, wo dann natürlich eben Carmen Electra entsprechend eingesetzt wurde. Das ist alles noch so im Rahmen, aber ich finde, man merkt am Auftakt halt, wie gesagt, dass auf welcher Art vom Gag-Niveau wir uns befinden und auf was man sich halt einstellen muss, wird da halt relativ schnell klar. So, von daher, rein von was der Film in den ersten Minuten hier parodiert, ist okay. Aber spätestens als die Eltern angefahren kommen, inklusive der Überfahrszene und warum sie überfahren wird Szene, warum der Vater nicht auf die Straße guckt, da ist halt schon relativ alles klar eigentlich.
Ja, und ich muss jetzt gerade überlegen, man muss dazu sagen, es gibt ja, das ist ja so eine typische Geschichte der 2000er Jahre, dass es dort ein paar Filmkonstellationen gab, in der quasi im selben Jahr, teilweise sogar im selben Monat, ein und dieselbe Story mit zwei Verfilmungen rauskam. Also das ist zum Beispiel mit Armageddon und Deep Impact gewesen, es ist mit Dante's Peak gewesen und Volcano zum Beispiel, aber eben auch mit Scary Movie und dem Film Shriek. Der ja wahrscheinlich jetzt den meisten nicht so bekannt sein dürfte, aber der tatsächlich auch auf Scream basiert und eben so ein Spoof-Movie davon ist. Und ich muss jetzt gerade überlegen, weil sie auch beide mit derselben Eröffnungsszene beginnen, in welchem der beiden Filme war es denn, wo auch die Hauptfigur irgendwie furzt und die Telefonstimme sagt, was machst du gerade? Und sie meint irgendwie,
Scary Movie.
Ja, das war der, ne? Und da hast du genau das, was André ihm gesagt hat. Ab der ersten Szene ist klar, auf welchem Gag-Niveau wir uns hier befinden, Pascal.
Ja.
Und das genau, machen eben, ich habe eben, wie gesagt, Loaded Weapon gestern geguckt, der hat natürlich auch ein paar Szenen bei, die geschmacklos ja sind, aber auf diesen Pipi-Kaka-Humor lässt der sich zum Beispiel nicht ein.
Also ich will eine ganz kleine Lanze für den Pipi-Kaka-Humor brechen, weil nämlich zum Beispiel diese Furz-Szene, das ist etwas, das macht der Film, das zieht der Film durch und das ist etwas, was ich eigentlich, es nervt auch, weil es viel zu häufig im Film passiert, aber er nimmt sich so ein bisschen das, Trope da immerhin, dass halt die Männer in 1.090er-Komödien halt immer so die ekligen, furzenden, biertrinkenden Bros sind und die Frauen halt sowas irgendwie nie machen würden. Und das hast du dann halt hier im Film über verschiedene Szenen, zum Beispiel, dass dann die Drew pupst irgendwie in der ersten Szene und später rasiert sich, ja, gibt's dann auch noch die Szene mit Cindy in der Badewanne, wie sie halt auch sich ihre sehr starke Behaarung rasiert. Und also, ihr wisst, was ich meine. Das ist so jetzt nicht clever, aber es ist irgendwie, zumindest habe ich das Gefühl, dass da irgendwie eine Idee ist, dass man da halt auch nochmal einen Trope verarscht und nicht einfach nur mit provozierenden Pipi-Kaka-Humor um sich wirft. Also, aber ein ganz bisschen, eine ganz kleine Lanze für gebrochen. Ansonsten hast du ja vollkommen recht. Ich finde auch am Anfang, es gibt halt, André hat es ja auch gesagt, du auch, es gibt ein paar Momente, wo hier schon auch geschickt das Slasher-Genre ein bisschen verhunepiepelt wird. Wie zum Beispiel dann halt die beiden Schilder, wenn dann halt Carmen Electra irgendwie aus dem Haus rausläuft und dann ist halt links ist Leben, rechts ist Tod und sie läuft, ne, macht halt die blöde Entscheidung. Aber da sind wir jetzt wieder bei dem Problem, was du gesagt hast, Chris. Das ist halt genau das gleiche Slasher-Trope, das Scream selber verarscht. Wenn halt Sydney im Film sagt, dass die Frauen in den Slasher-Filmen immer nach oben laufen, anstatt rauszulaufen. So, das ist halt, das gibt dem Film irgendwie nicht viel Neues. Es ist ein bisschen witzig trotzdem. Aber dann haben wir halt auch wirklich den Blowjob-Gag, der dann halt auch, ja, schon nochmal deutlich macht, mit was für einem Humor man hier zu rechnen hat. Und da ist es, glaube ich, auch so, das ist natürlich ein plumper, man kann wahrscheinlich auch sagen, niederer Humor, der da reingeschmissen wird, der noch sehr häufig im Film passieren wird. Ich kann damit ja ein bisschen, also ich kann mich darauf einlassen und kann so 80 Minuten, wenn das nicht zu viel wird, und teilweise wird es zu viel, aber ab und zu kann ich damit leben, kann dann auch drüber schmunzeln, manchmal auch lachen. Aber wenn man das nicht kann, dann hat man, glaube ich, ein Problem mit diesem Film.
Ich finde, der lustigste Gag in diesem Opening ist eigentlich jener, der tatsächlich Meta ist, und zwar als Cindy und Bobby so ein bisschen rumknutschen auf dem Bett und dann die Titelmelodie von Dawson's Creek beginnt. Ja. Und das, der Querverweis ist ja unter anderem der, dass ja Kevin Williamson eben das Drehbuch geschrieben hat zu Scream und aber auch die Serie Dawson's Creek geschrieben hat und ins Leben gerufen hat. Und als dann dieser Titelsong läuft von Dawson's Creek, taucht eben die Hauptfigur Dawson eben auf dem Set quasi auf, also James Vanderbeek, der Schauspieler, und stellt fest, dass er sich geirrt hat auf dem Set. Und das fand ich wiederum witzig irgendwie.
Ich auch. Aber ich habe Dawson's Creek nie gesehen, aber ich kenne das Theme und ich kenne diesen Schauspieler.
Ja.
Und das ist so ein Witz, den nehme ich einfach hin und ich, das sind Witze, da lache ich drüber, obwohl ich das Original nicht kenne, aber ich bin einfach überzeugt davon, dass es witzig ist und deswegen lache ich
drüber. Ich merke schon, du bist leicht zu begeistern, was das Thema also, des heutigen Tages
angeht. Wenn ich mich drauf einlassen kann, geht das gut, ja.
Ja. Wie einfach macht sich das ein Film, André? Weil wir haben ja wirklich, und das zieht sich ja jetzt durch, sag ich mal, driften natürlich ein bisschen ab noch, aber der straighte Verlauf des Films ist ja eigentlich, sag ich mal, Scream, der hier mehr oder weniger 1:1 nachgedreht wurde, nur in schlecht sozusagen, und natürlich mit ein paar Einschüben, die es hier gibt, die aus Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, stammen. Aber ja, ich frage mich gerade, ob ein Film, der eine eigene Story hätte und lieber so sich einzelne Punkte rauspickt, ob das nicht irgendwie smarter wäre, als wenn du wirklich 1:1 ja irgendwie auch weißt, was schon passiert. Oder, also ich weiß es nicht, ob das funktionabler macht oder eher weniger funktionabel macht, wenn du halt wirklich einen Film komplett nachdrehst. So.
Ich weiß nicht. Ja, ich sag ja, das Problem ist halt, also ja, ich hatte ja vorhin gesagt, ich finde ein guter Spoof-Movie hat quasi eine eigene Geschichte. Oder adaptiert die vorhandene zumindest irgendwie so clever, dass er irgendwie einen eigenen Dreh draus macht. Was Scary Movie ja eigentlich immer macht, ist einfach vorhandene Vorlagen nehmen und die meist zusammenmixen. Also der erste ist ja jetzt schon ein krass Scream so insgesamt, die ganze Geschichte, kombiniert mit, ich weiß nicht, was du letztens mal getan hast. Aber es zieht sich ja, es wird ja noch extremer im Laufe der Reihe, dass sie einfach meistens immer zwei Hauptfilme nehmen und die zu einer Story zusammenmischen, egal ob das jetzt Sinn macht, grob oder nicht. Und es wird ja dann auch immer mehr zur, fast so wie ein Switch, dass du einfach dich durch die Momente durchzappst, so genau so wie eine Clipshow. Und deswegen, also ey, klar, wenn sie jetzt mega kreativ wären, dann würden sie sich eine komplett eigene Story ausdenken und in die halt einzelne Momente aus anderen Filmen einbauen oder sie eben persiflieren. auf eine ganz eigene Weise. Aber dafür müsste man halt ein gutes Drehbuch schreiben können. Ich glaube, das kann niemand der Beteiligten anscheinend.
Aber du hast recht, das ist ein guter Punkt. Nämlich ab da, wo sie es nicht mehr so richtig machen, wo es halt wirklich eben so eine, ja, die lustigsten Clips der Welt-Show wird. Also ab Teil, ja, eigentlich ab Teil 3, ne, würde ich mal so sagen.
Ab Teil 3, ja.
Ja, da ist mir, du hast recht, da ist mir aufgefallen, dass das doch besser funktioniert hat mit einer durchgehenden Story, wie jetzt im ersten Teil zum Beispiel. Das stimmt schon, das ist irgendwie so ein Faden braucht der Film eben schon. Aber du hast halt, und jetzt muss ich es leider wieder rausgreifen, weil ich ihn eben gestern gesehen habe bei Loaded Weapon, der schafft es auch, irgendwie eine neue Geschichte zu erzählen, bei der man eben zwar weiß, was gemeint ist, aber du wirst nicht an einen Film direkt konkret erinnert. Also ja, natürlich ist es Lethal Weapon und so weiter und so fort, aber
ja, aber auch nur so aus roter Faden. Aber
genau, du siehst aber nicht eine ja Geschichte, eine die sich eins zu eins wiederholt. Genau. So. Mhm. Sondern eher das Genre, der Buddy-Cop-Movie halt sozusagen. Und ja.
Deswegen glaube ich auch tatsächlich, warum der Film zum Beispiel für mich oder auch viele Jugendliche so in unserem Alter Scary Movie damals noch gut funktioniert hat, ist, weil ich glaube, fast Scary Movie kann teilweise besser funktionieren, wenn man das Original nicht kennt. Und wenn du halt aber auch noch dazu vielleicht ein bisschen vulgär oder halt auch noch pubertär bist, dann natürlich sowieso. Aber ich weiß, dass wir den mit 13 geguckt haben und das war noch so in dem Alter, wo wir für Scream eigentlich noch zu jung waren oder den zumindest noch nicht viele gesehen haben einfach. Und Scary Movie war quasi für viele die erste Berührung mit Ghostface und entsprechend origineller und cleverer hat sich das dann auch teilweise angefühlt in meiner Erinnerung. Vielleicht verdrehe ich das auch ein bisschen, aber ich glaube schon, dass das fast besser funktioniert hat dadurch.
Ja, umgekehrt, dass es so viele Leute sagen, seit sie Scary Movie gesehen haben, können sie Scream nicht mehr richtig gucken. Ist mir jetzt nie passiert so in der Form.
Nee, mir auch nicht, aber kenne ich einige, die das sagen, ja.
Ja. So, am nächsten Tag lernen wir dann die Schulklicke um Cindy kennen. Ihren Freund Bobby, den kennen wir ja schon, aber da wären eben noch ihre beste Freundin Brenda und deren Freund Ray, sowie die ziemlich oberflächlichen Greg und Buffy. Und in der Stadt hat sich eben der Mordfall der vorherigen Nacht ziemlich schnell rumgesprochen. Überall ist Presse, auch die landesweit bekannte Reporterin Gail Hailstorm geht dort ihrem Job nach und berichtet von der schlimmen Tat. Und um an Informationen zu kommen, versucht sie dann mit Buffys Bruder Doofy zu flirten, der eine geistige Behinderung hat. Und ja, das ist schon ein interessanter Punkt, Pascal, den ich hier aufwerfen will, eben gerade weil wir jetzt eben über Doofy geredet haben. Es ist eben so, hier bekommt jede und jeder sein bzw. ihr Fett weg. Also der Film hat, wenn man so will, hat homophobe Entgleisungen, ist feindlich gegenüber Menschen mit einer Behinderung, er ist transfeindlich. Er hat Vergewaltigungsgags. Ich habe jetzt hier im ersten Teil 2 gezählt, es werden in den hinteren Teilen noch mehr. Er betreibt Bodyshaming und ja, wir können da endlos weitermachen. Also er ist letztendlich, er macht sich über alle lustig und er versucht sich auch so ein bisschen zu rechtfertigen. Ich habe eben von 2020 noch ein Interview gelesen mit Marlon Wayans. Da sagt er eben auch, natürlich würden wir diesen Film heute nicht mehr so drehen, wie wir ihn damals gemacht hatten. Und natürlich würde uns auch niemand diesen Film so drehen lassen wie damals. Aber seine, in Anführungszeichen, Ausrede ist eben, oder seine Frage, die er sich stellt, wenn man so einen Film dreht, is your intention to humiliate or to make people laugh? Und für sie war immer die Antwort, wir wollen die Leute zum Lachen bringen und niemanden beleidigen. Ja, gut. Ja.
Ja, ist schwierig. Ich denke auch, der Film ist halt, also das Drehbuch ist halt geschrieben, wie als würdest du halt den ultimativen Edgelord-Film drehen, in dem Sinne, dass du halt wirklich einfach alles und jeden komplett brutal auf die Schippe nimmst, so. Aber natürlich bedient er sich dann halt auch oft, ja, Opfer, Minderheiten. Und das ist, ja, genau das, was Marlon Wayans dann da gesagt hat. Das kann man heute natürlich nicht mehr so machen. Das funktioniert nicht. Und es, ja, wird auch nicht eine Sekunde irgendwie nicht verstehen, weshalb jemand sagt, dass er das überhaupt nicht mehr witzig finden kann. Das ist komplett nachvollziehbar. Und trotzdem habe ich jetzt halt nicht das Gefühl, dass halt hinter diesem Drehbuch da Menschen stecken, die auch 2000 irgendwie gedacht haben, oh, wisst ihr was, Behinderte finden wir, oder Menschen mit Behinderung finden wir richtig, richtig blöd. Lass mal Doofy schreiben. Und homosexuelle Menschen finden wir auch richtig, richtig blöd. Lass mal Way schreiben. So das Gefühl habe ich halt nicht. Und ist vielleicht streitbar, weiß ich nicht, aber dadurch, dass der Film dann halt wenigstens so, und das ist das Einzige, was es halt mir irgendwie ermöglicht, dann doch Spaß mit zu haben, dass er halt wirklich eigentlich jedes Trope. Auch der, es hat jeder verarscht, so. Und dadurch funktioniert es. Es ist, also heute wäre das auch keine Ausrede mehr, das gibt es ja auch noch oft genug, dass irgendwelche Comedians sich damit versuchen rauszureden und sagen so, hey, ich verarsche halt alle, auch inklusive mich selber. Das ist outdated, das funktioniert so nicht mehr, aber damit, ja, dadurch fühlt es sich für mich ein bisschen leichter an. Und ich habe nicht auf einmal das Gefühl, dass der Film ganz wirklich und ernst halt sich einfach nur über Menschen mit Behinderung lustig machen will, sondern ist halt doofy und dann, ja, wird das halt benutzt, um darauf Gags zu schreiben.
Ja, was mich da so ein bisschen gestört hat an der Figur von Doofy, ist halt, dass es nicht nur irgendwie ein Gag ist, sondern es wird halt durchgezogen bis zum ganzen Film. Und am Ende, ja gut, das würde jetzt das vorweggreifen, schon das Ende, aber letztendlich wird es ja sogar noch, also ist die Behinderung von Doofy ja sogar ein Gag. Und das, finde ich, macht es irgendwie noch ein bisschen krasser am Endeffekt. Ja. Aber ich gebe dir recht, also die Frage, die man sich stellen muss, ist halt, ja, hier bekommen alle ihr Fett weg, aber macht es das im Endeffekt besser? Ich würde sagen, nein, aber ich verstehe auch die Intention. Das ist bei Comedy halt immer so eine Sache. Also.
Ich meine, Doofy ist halt zumindest noch im Original gemündet, dass du da halt, Dewey hast, der halt, irgendwie auch so der ein bisschen trotteligste aus dem Originalcast war und dann hat man ihn halt überspitzt. Jetzt Figuren wie Way oder Shorty sind halt dann komplett original, ja. Dafür da auf einmal halt sich dann mit den Minderheiten oder mit den Gruppen halt auseinanderzusetzen. Aber ja, das ist schwierig.
Wie würdest du das beurteilen, André?
Ja, sehe ich wie Pascal. Also das man darf da natürlich den Zeitgeist trotz allem nicht außer Acht lassen. Also das heißt nicht, dass der Humor sehr gut gealtert ist, im Gegenteil. Aber es war ja auch genau diese Zeit. Also selbst in American Pie oder so, also die Nichts-Buff-Movies, sondern einfach gerade diese Comedies aus dieser Zeit, die ja sehr, sehr ähnlichen Humor haben wie die Scary-Movie-Filme. Also das ist ja alles so ein Topf, weil das einfach diese Zeit war, wo einfach dieser College-Humor, dieser, sag ich am Anfang, Schulhof-Humor komplett in war, weil du damit ja, das muss man halt auch mal sagen, einfach, wir haben am Anfang von dir gehört, dass der Film halt sehr erfolgreich war. Der Film holt halt auf der niedrigsten Ebene einfach alle ab. Also es ist halt, für den Humor musst du halt...
Er ist wie ein Marvel-Film.
Ja, also in dem Sinne, ja, das ist halt, ja, es ist ja wirklich so. Also auf der Popcorn-Ebene ist es das. Für den Humor musst du nichts kennen. Also selbst wenn du die Vorlagen nicht kennst und du hast aber trotzdem den Humor, dass du darüber lachen kannst, wenn du an die Wand scheißt, dann kannst du auch darüber lachen, auch wenn du nicht weißt, was er gerade verarscht. So. Und der Film findet halt auf dem Niveau statt, über was nicht vielleicht jeder lachen kann, aber trotzdem was irgendwie für jeden, auf jeder Ebene funktioniert. So. Und das ist eben gerade zu der Zeit eben super oft eben auch auf Minorities gegangen. Das ist ja bei American Pie und den ganzen anderen Teenie-Movies, das ist halt ja nicht anders. Es ging immer quasi darum, Klischees zu verarschen und das ging halt in alle Richtungen. Das ging in jede Richtung, auf jeden drauf. Alles durch den Kakao ziehen, was irgendwie nur geht. Also heute sagt man Edgelord, früher war es halt normal. So. Ja. Deswegen meine ich halt, also es ist nicht gut gealtert, aber es passt ja komplett diesen Zeitgeist, weil jeder Comedy-Film so aus diesen ersten 2000er Jahren hat ja komplett so funktioniert.
Das ist auch ein interessanter Punkt. Zum einen möchte ich erstmal beantragen, liebe Leute bei Walt Disney, es kommt ja an meinem Geburtstag, kommt Eternals auf Blu-ray raus und ich finde, ihr solltet dort das Devils and Demons Zitat auf die Verpackung drucken, ähnlich gut wie Scary Movie. Und des Weiteren, ja, gebe ich dir komplett recht, André, und das ist ein guter Punkt, weil man merkt an diesen Filmen eigentlich, wie langsam sich dieser Zeitgeist erst entwickelt. Das, damals haben die Leute, das muss man ja zugeben, also da will ich uns ja auch nicht ausklammern und auch viele Leute, die heute natürlich, so wie wir natürlich auch woke unterwegs sind, aber auch diese Leute, inklusive uns, da will ich uns halt auch nicht ausschließen, haben halt auch über diese Sachen gelacht in den 90ern und in den 2000ern. Komplett, und das klar. War halt Konsens. Ich habe, wie gesagt, du denkst halt so, wenn du heute so nachdenkst, wir machen gerade aktuell wieder noch einen Rewatch von den Gilmore Girls. Und da denkst du halt auch, natürlich, das ist eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter und natürlich, die sind pfiffig, da ist es vorangegangen schon, ne, mit Emanzipation und so weiter und so fort. Nein, die Serie besteht komplett aus Bodyshaming, die machen sich die ganze Zeit über mehrgewichtige Leute lustig, permanent, den ganzen Film über. Und die Serie ist so erzkonservativ und das ist halt auch noch nicht mal 10 Jahre her gefühlt, seit die Sendung nicht mehr existiert. Und da sieht man mir erst, wie erst im Laufe der letzten 4, 5 Jahre da so eine leichte Entwicklung so vorangeht, Pascal.
Ja, wobei das natürlich auch dann, ja, also es wird ja schon fast politisch, aber das natürlich dann auch wieder sehr auf... Ja,
irgendwie müssen wir ein Niveau hier reinbringen in die Folge.
Ja, sehr auf einzelne Gruppen natürlich dann, also will damit sagen, jetzt nicht jeder ist so weit und wird dann auf einmal sagen, das geht nicht mehr oder das ist nicht okay. Keine Ahnung. Und ich kann ja über Scary Movie auch lachen, so. Ich finde Ray halt todeswitzig, aber es liegt vielleicht, keine Ahnung, auch dran, weiß ich nicht, weil...
Ich finde, Ray hat eine besondere Ebene. Ray, warte mal kurz, Ray hat, ja. hat die besondere Ebene, dass ja gerade auch dieses, nochmal ein gerade, ja, sag ich mal, bei schwarzen Männern auch dieses Verhalten, das kennt man natürlich auch von weißen Männern, aber bei Schwarzen ist es eben auch so ausgeprägt, dass dieses Verhalten, das ist ja auch, ja, wie soll man ganz sagen, zum Beispiel denken wir mal an Rap-Musik. Da ist ja auch immer dieses, gerade als, da gilt das ja als Beleidigung, wenn man irgendwie jemanden als schwul bezeichnet und nimmt Wörter, die wir jetzt auch gar nicht hier weiter benutzen wollen und so weiter. Und dass das natürlich auch so, sag ich mal, das Männlichkeitsbild und das, und da finde ich gerade, dass jetzt eben wie Ray, also eine schwarze Figur hier, letztendlich ja eine homosexuelle Person darstellt, zumindest ist es offensichtlich, dass es sein eigentliches sexuelles Interesse ist, dass es ausgerechnet von einer schwarzen Person dargestellt wird. Ich finde, das hat schon wieder fast so einen sehr progressiven Schritt gemacht, finde ich. Mhm. Aber nur, wenn es vielleicht überhaupt die Absicht dahinter war. Es kann natürlich auch wieder Zufall sein, ich weiß es nicht. Aber ich versuche es mir ein bisschen so einzureden. Weil
ja.
Er hat halt,
ja. Ja. Ja, es kann schon gut sein. Dann haben wir halt auch, ja, viel Kifferhumor in dem Film, aber Kiffer waren halt jetzt nie so, also keine Ahnung, vielleicht kommt das auch noch irgendwann, dass man in 5 Jahren sagt, hört euch mal auf, über Kiffer lustig zu machen. Das ist halt einfach, der funktioniert für mich tatsächlich auch noch am besten.
Ja, ein paar Wochen ist das absolut normal.
Tja.
Ja.
Was hatten wir eigentlich? Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ja,
ja, es ist, danke.
Du kannst halbwegs aktuelle Sitcoms nehmen, die noch vor nicht einmal 10 Jahren gefeiert wurden.
Guck dir How I Met Your Mother an.
How I Met Your Mother.
Ja. Big Bang.
Genau.
Alles.
Ja, genau. Und das sind... Ja.
Komplett. Habt ihr eigentlich mal auf Cindys Klamotten geachtet? Gerade in diesem Setting, dort an der Schule, dass sie dort auf ihrem Oberteil nicht eine afrikanische, sondern eine aus, ich glaube, es sind, ja genau, ist quasi eine Topografie, nee, nicht eine Topografie, einfach so eine Karte, eine Landkarte von Südostasien trägt auf ihrem Oberteil, wo einfach so Länder draufstehen, Vietnam, Thailand, irgendwie. Das irgendwie passiert, ist es sehr seltsam teilweise, was die Klamottenauswahl in dem Film achtet einfach mal drauf.
Beim nächsten Mal.
Besserer Gag ist natürlich, die Aussage wäre, dies ein Horrorfilm, würden wir von End-20ern oder Anfang 30ern gespielt werden. Und dann hast du da Lachlan Monroe sitzen, der halt selber 34 ist und einen 16-Jährigen spielt. Das ist halt schon. Da, André. Da ist dann wieder diese Humorebene, die ich eigentlich von dem ganzen Film erwarte, dass er halt wirklich die Klischees aus dem Film auch so mitnimmt, ne? Dann funktioniert's wieder.
Ja, ja, das sind halt, also das sind ja auch Klischees, die betreffen ja keinen Film, sondern das Genre.
Ja.
Und das sollte es ja eigentlich auch mit sein halt, aber der Film verlässt sich halt leider halt zu viel auf Einzelmomente, beziehungsweise eben nimmt ja wieder auch wieder hier, ja, die sitzen da so am Campus in diesem Brunnen. Aber trotzdem wird dann irgendwie die ganze Zeit nur über Peniswitze gelacht und so. Und naja, das ist halt nicht die Cleverness, die man da leider erwarten würde.
Ja. Das, wie gesagt, gerade so in der Passage sind schon ein paar coole Sachen irgendwie, ein paar witzige bei. Ich mochte das, da ist ja auch dieser eine TV-Sender dort, in dem auch eigentlich nur Black People of Color arbeiten und sie dann auch noch sagen, oh Gott, hier werden Weiße getötet, nicht sie weg. So.
Naja.
Während der Fahrt geht die Tür zu und so.
Das ist schon cool. Das ist halt ein Black News-Sender, ja.
Ja.
Da es keine schwarzen Opfer gibt, hau ich direkt halt wieder ab.
Ja. 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 Und die Szene mit dem Herrn dort ohne festen Wohnsitz, der kein Obdach hat und Cindy fragt, ob sie eine Spende hat und sie gibt ihm irgendwie so ein Sandwich und er wirft ihr das Sandwich hinterher und ruft dann eben so, ich wollte einen Dollar, du Schlampe.
Das, also nur kurz Fun Fact, das ist mir original schon mal so passiert im Hamburger Hauptbahnhof. Kein Witz.
Ja, ist auch so.
Das ist wirklich 1:1. Hat sich ganz herzlich geworfen, aber er hat es mir zurückgegeben. Aber ja, das ist Realsatire.
Das ist dieses, ja, das ist ja tatsächlich, ich hatte ja mal so ein Firmen-Event, so ein Firmenausflug vor ein paar Monaten, wo wir auch halt hier in Hamburg mit so einer Tour gemacht haben. Mit einem ehemaligen Obdachlosen, der hat auch eben erzählt, wenn die Leute fragen, ob sie Geld kriegen können, dann wollen sie eben genau das haben und wollen dann nicht irgendwie deinen Nougat-Pudding haben oder irgendwie sowas, den du von der Arbeit wieder mit nach Hause gebracht hast. Und wenn die Leute fragen, ob sie eben Geld für Schnaps haben wollen, dann ist es halt so. Und dann wollen sie das Geld für Schnaps haben. Also du hast als Spender jetzt nicht das Recht zu urteilen darüber, wofür er dieses Geld ausgibt. Ne? Das ist kein Taschengeld, was du da rausgibst. So. Das vielleicht an dieser Stelle. Wow, wir sind super sozialkritisch heute. Können wir bitte wieder zum Fäkalhumor übergehen?
Also wir sind auf jeden Fall smarter als der Film. Ja,
ja, das stimmt. Ich mag auch wieder diese Eigenlobphasen heute. So, mit so einem Film wie Scary Movie kann man es ja machen, weißt du, da kann man sich dann hochziehen. So.
Ja, gut, tiefer geht's auch nicht.
Naja, scheinbar erinnert sich jemand an die Taten der Clique von vor einem Jahr, als die jungen Leute nämlich an Halloween einen Mann überfahren haben, der diesen Unfall eigentlich sogar überlebt hat, aber durch mehrere ziemlich blödsinnige Zufälle und Irrtümer trotzdem von den Teenagerinnen umgebracht wurde und im Hafen versenkt wurde. Und über diesen tragischen Unfall haben die Kids bis dahin eigentlich Verschwiegenheit bewahrt, aber irgendjemand weiß scheinbar davon und bedroht sie nun. Und dann kommt es in der Stadt zu einer Misswahl, an der Buffy teilnimmt und dabei von ihrer Clique natürlich tatenkräftig und lautstark unterstützt wird. Und während sie auf der Bühne steht, wird ihr Freund Greg auf der Tribüne vom maskierten Killer ermordet. Und ihre Reaktionen, ja, die werden vom Publikum für etwas übertriebenes Schauspiel gehalten. Und das Publikum ist total begeistert davon. Dabei ist es eben gar nicht geschauspielt. Also normalerweise ist es ja immer so bei diesen Misswahlen, dass dort immer irgendwas aufgeführt wird. Entweder singt man ein Lied oder führt ein Stück auf. Und die Leute dachten eben, dass sie gerade ein Stück, eine Szene aus dem Film oder so aufführt. Aber es waren die echten Reaktionen auf eben den Tod von Greg. Aber sie gewinnt dadurch diesen Contest. Und deshalb spielt der Mord an ihrem Freund dann für Buffy auch keine großartige Rolle mehr. Das fand ich wiederum ein bisschen witzig. Und auch Cindy wird vom Killer bedroht und entlarvt dann plötzlich ihren Freund Bobby als Täter, da dieser plötzlich bewaffnet vor ihr steht. Doch so richtig nachweisen kann man den nichts, weshalb er auch erstmal wieder freikommt. Ich muss gestehen, da war das Highlight für mich, Pascal, in dieser Sequenz wirklich dieser Flashback zu Halloween aus dem Vorjahr, als sie halt eben dann den Einschub zu, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gemacht haben. Und da muss ich gestehen, das ist auch wieder platter Humor gewesen, aber da habe ich wirklich gelacht, als er dann, nachdem er überfahren wurde, wieder aufsteht und noch so winkt, hey Leute, ist alles gut, ich gehe jetzt nach Hause, alles gut, mir geht's gut. Und sind dann die Flasche an den Kopf kriegt, das war halt wirklich gut, muss ich gestehen.
Ja, das ist halt eine Szene, die könntest du eins zu eins auch so in einem Nackte-Kanone-Film erwarten. Das ist halt wirklich toll. Also von diesen Gags sind einige drin, die halt ein bisschen...
Ja, einfach mal weniger mit Kacke werfen, einfach mal ein bisschen mit Flaschen werfen, dann ist der Gag schon besser.
Ja, genau, es ist halt dieser beiläufige Humor aus diesen, ja, den man halt schon aus diesen älteren Spoof-Movies kennt und den liebe ich halt. Und das ist cool. Und sonst, ja.
Auch einfach so Sachen, das vielleicht ist ja auch so eine typische Sache, die gebe ich dir mal mit zur Diskussion, die halt auch markant ist für Spoof-Movies, dass dort im Hintergrund einfach auch viel passiert. Ne? Dass manchmal die Szene im Vordergrund vollkommen egal ist, sondern im Hintergrund spielen sich manchmal die lustigen Sachen ab. Das finde ich eigentlich auch immer ganz cool.
Genau, das ist auch genauso etwas, was man halt aus den ja jetzt schon oft zitierten Filmen kennt und das weiß dann Scary Movie zum Glück auch und bedient sich da reichlich, das ist cool. Ich weiß gar nicht mehr, ist es denn hier noch in der ersten Szene, wenn auch hier der Gag gemacht wird mit diesen Kreidelinien um die Leiche rum, während sie noch gar nicht gestorben ist, ich weiß es nicht, aber irgendwo wird dieser Witz auch nochmal untergebracht, der funktioniert auch super. Und du hast halt immer diesen Kontrast zwischen diesem coolen, beiläufigen Humor, den man ja kennt und dann halt diese komplett übertriebenen Figuren, die halt einfach nur ja, stumpf lustig sein sollen. Wie halt Shorty, der für mich halt funktioniert. Ich kann aber auch verstehen, wenn man Shorty absolut nervig findet, aber der taucht ja auch in dem Flashback dann mit seiner Kiffercrew auf und hat das komplette Auto halt so zugenebelt, dass man halt weder rein noch rausgucken kann. Das hat mich mit 13 bin ich gestorben vor Lachen. Heute schmunzel ich.
André, stellst du dir eigentlich auch Pascal die ganze Zeit vor, wie er im Kino sitzt und sich einen abfeiert?
Ich habe den nicht im Kino gesehen. Aber
stell mir vor, wie Pascal in so einem dampfenden Auto rumfährt und der auf so einem Laptop guckt.
Ah ja. Ja. Mir wurde der Film mit 13 wurde mir vom Kumpel empfohlen, als der beste Film, den er je gesehen hat. Ja, besitzt er jetzt. Mussten wir gucken, war fantastisch. Ja, aber so diese verschiedenen Humorebenen wechseln sich da manchmal ab. Ich mag aber halt auch dann trotzdem manchmal, wie er halt es gar nicht so super doof verschafft, diese beiden Filme irgendwie miteinander zu vernetzen. Das funktioniert schon ganz okay. Ja, keine Ahnung. Und dann sind es halt immer so die kleinen Gags zwischendrin, wenn dann halt auch die zu sechs im Auto fahren und zwei Pärchen machen miteinander rum, aber Cindy ist halt hier offensichtlich die Jungfrau des Films, die sich halt noch nicht traut. Und das ist auch dann stellenweise wieder unangenehm, wenn Cindy dann halt, ja, hier quasi in der zweiten Blowjob-Szene, aber in der ersten Unfreiwilligen des Films, Bobby ja verwöhnt, aber auch nur, weil Greg irgendwie auf ihrem Kopf rumtrampelt.
Was das übrigens ist, der gleiche Gag ist wie vom Anfang mit den Eltern, ne?
Ja, 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 genau.
Mehr oder weniger. Ist,
ja, zweimal deswegen jemanden umgefahren. Ach, es ist schwierig immer. Also der Film ist für mich jetzt mittlerweile, wenn ich den gucke, immer so ein Hoch, so eine Achterbahnfahrt. Immer zwei Gags zünden nicht, auf einmal zündet wieder einer, dann zünden drei Gags, dann wieder zwei nicht. Es ist schwierig mittlerweile.
Ja, es ist natürlich auch so, und wir wollen jetzt hier nicht hier einfach so eine Fließbandarbeit machen und euch jetzt hier einfach alle Filme auflisten, die ihr noch verponepippelt werden in dem Film, aber es gibt natürlich eben auch nicht nur diese beiden Filme, die ihr hier leiden müssen, in Anführungszeichen. Es gibt natürlich auch mal hier, das sind so vereinzelte Gags, wo dann mal ein Gag auf Kosten von Blair Witch geht oder später in der Kinoszene zum Beispiel.
Das Blair Witch zum Beispiel finde ich auch ganz nice.
Ja,
oder also auch der Aufbau halt, wie sie halt einfach den Killer begleiten. Also quasi erst das Opferinterview, dann kommt der Killer, stehen halt daneben und dokumentieren das halt einfach. Und dann wird der Killer natürlich aggressiv und geht auf die Reporter los und rennt die halt durch den Wald. Und dann siehst du halt so in der Ego-Perspektive POV, wie diese Heulszene wie aus Blair Witch, wo sie dann da eben so in die Kamera spricht, verheult im Dunkeln, du ganz hell von dem Schein völlig das Gesicht siehst. Und dann im Original hat sie halt so ein bisschen, ne, ist verheult, ein bisschen verrotzt. Natürlich hier dann übertrieben laufen ihr gefühlt so 3 Liter Flüssigkeit aus der Nase halt. Also auch wieder eine Szene, die halt, es kommt wieder nicht ohne Ekel aus. Also es muss entweder Fäkal oder Ekel irgendwie sein. Also irgendwie Körperflüssigkeiten sind anscheinend das A und O ja auch in dem ganzen Genre. Aber so der Aufbau mit dem Blair Witch Link dann, das ist schon noch eine der besseren Szenen auf jeden Fall.
Ja, oder in der Kinoszene, als dort dieser Trailer läuft zu quasi Amistad, so, das, oder es gibt auch Matrix-Szenen, wenn die später diese Bulletproof-Zeitlupen-Szenen und sowas alles haben. Es gibt da zig, oder wenn man nur mal einen Film zitiert wird, irgendwie Sixth Sense, also es gibt alles in dem Film, aber wie gesagt, grundlegend ist es eben die Slasher-Ära aus der Zeit. Wo haben wir stehen geblieben? Ja, und es sind dann eben auch so Sachen so beiläufig, man kann doch hier und da mal was lesen oder beim Hintergrund was hören, irgendwie auch gerade bei dieser Misswahl dort haben sie auch alle diese, wie heißt das, Schirpen? Nee, Schirpen, wie heißt das, was man sich darum
benutzt? Schirpen ist, glaube ich, richtig.
Ja, genau, und da steht irgendwie bei allen was anderes drauf, hier bei, ich glaube, bei Buffy steht irgendwie Miss Fellatio drauf oder irgendwie so, also ja, ich will nicht sagen, dass das Niveau da dann höher ist, aber man kann halt überall mal in die Ecken gucken und irgendwo passiert immer irgendwas, was man lustig
übrigens finden könnte. Übrigens, Fun Fact auch zu der ganzen Szene. Ich habe neulich auch, oder auf jeden Fall dieses Jahr, erst verstanden, wo der Gag herkommt. Oder beziehungsweise, wo die ganze Szene herkommt. Weil
darf ich raten?
Ja.
Welche jetzt?
Ist das nicht Urban Legend? Nee.
Nee, das ist, also, ja? Ist direkt aus Ich weiß, was du letztens immer getan hast.
Ja, beziehungsweise, okay, dann anders. Es gibt aber noch einen Moment mit dem Moderator. Als sie gewinnt.
Wo er so singt und sagt, sie hat so große Titten.
Genau.
Oh Gott,
genau.
Jetzt habe ich es auch noch gesagt. Dieses Niveau wird.
Die Szene ist 1:1 aus dem Film und ich wusste nie woher, weil ich die nicht kannte bis vor wenigen Monaten. Das ist nämlich aus Drop Dead Gorgeous. Von 98. Eine Mockumentary, die so mit US-kleinstädtischen Misswahlen arbeitet. Ah. Mit unter anderem auch Denise Richards. Der Female Cast ist super bekannt, ich müsste mal nachgucken. Ich glaube, Brittany Murphy in einer ihrer ersten Rollen auch und so. Also so ein vierköpfiger Female Lead Cast und dann geht es eben so auch so ein Persiflage der US-amerikanischen Misswahl-Szene. Und das alles als Mockumentary halt gefilmt vom Doku-Team, die begleiten. Und das ist halt auch so Comedy/, also nicht Horror richtig, aber es geht halt darum, dass sie sich nachher gegenseitig umbringen wollen, damit sie halt gewinnen. Und genau diese Misswahl-Szene mit diesem Sing-Sang kommt genau aus dem Film.
Ja, dann haben sie das gut zu wissen. Ja. Dann haben sie das vermischt, ja, mit der. Ja, das ist doch interessant. Sehr gut. Ich entschuldige mich für meine Wortwahl an dieser Stelle schon mal. Podcast übergreifend.
Das war ein Zitat.
Ja.
Punkt.
Zitat, Titten, Zitat Ende.
Genau.
Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, am nächsten Tag muss Buffy dann nach dem Sportunterricht sein, glauben. Hier machen wir schon mal direkt einen Cut. Ich finde, das ist hier wirklich, muss ich sagen, das habe ich dann wirklich aufgeregt. Und das hätte die Leute auch damals eigentlich schon stören müssen, weil das ist echt transfeindlich, die Szene mit dem Sportlehrer dort oder beziehungsweise der Sportlehrerin.
Ja, die ist auch so.
Die ist halt auch echt so, das ist halt so wirklich so das unterste Niveau. Vor allem auch den Hoden-Gag, den machen sie halt auch zweimal, glaube ich, in dem Film, ne? Mit den raushängenden Hoden? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Nee, das ist nur einmal.
Ist halt einmal noch Bobby mit dem auch, oder ist es auch einmal im späteren Teil nochmal?
Nee, ist einmal mit dem kleinen Penis halt, mit dem Foto. Weil ich da trotzdem mal lachen muss, weil es so dumm ist.
Auch das ist Body-Shaming, Herr Hecker.
Ja, jetzt muss ich nicht angesprochen fühlen. Nee, aber das
war nochmal Body-Shaming.
Das
war quasi Meta-Body-Shaming.
Zitat. aber das ist, ich finde die Szene auch null lustig. Also, es ist auch wieder, die raushängenden Hoden sollen ja quasi, das sind das Pendant zum zweiten Teil mit dem kleinen Händchen. Also, es ist so, ja. Das ist einfach irgendwie, es soll eklig sein, es soll abstoßend sein, weil halt irgendwas körperlich in den Augen der AutorInnen unproportionales oder was nicht da sein sollte, abstoßend oder anders wirken soll. Es ist so dumm. Aber es ist auch wirklich nicht witzig. Also in der Szene wirklich, ich wusste, dass die dann kommt, als sie anfing, als Miss Man. Ach, Miss Man ist alles so platt, Alter. So plakativ. Da wusste ich jetzt, dass die Szene kommt. Ich war so, oh nee. Und die ist auch wirklich, die ist einfach nicht witzig. Die hat auch für den Film wirklich überhaupt keinen Mehrwert. Also null. Mhm. Die kannst du komplett weglassen. Die Szene ist so unnötig im Film.
Müsstest du heute halt eigentlich wirklich rausnehmen, aber ja, es ist halt tatsächlich, also das ist ja wirklich das Thema auch, dass diese Figur hier so benutzt wird wie, ich glaube, korrekt sagt man dann, ein Transgender. Also sie ist ja, so verstehe ich es ja, quasi das, wovor jetzt Menschen, die wirklich transfeindlich sind, einem Angst machen wollen, dass halt ein Mann einfach nur so tut, als wäre eine Sportlehrerin an dieser Stelle, um halt mit den Frauen da rumzutüdeln, mit denen dann in der Umkleide abzuhängen. Und das ist halt, ja, also glaube ich, auch mit Abstand die ja, problematischste oder schlimmste Szene im Film, ich denke schon.
Also sie ist halt, weil sie nicht mal, wenn man das ausklammert, nicht mal lustig ist. Es ist halt einfach schlecht und gleichzeitig auch wahnsinnig diskriminierend an der Stelle. Das kann man auch so,
das
hätte man auch damals schon so weglassen können. Ne? Aber ja, ist nun mal da. Der eigentliche Hintergrund der Szene ist dann, dass Buffy eben nach dem Sportunterricht dran glauben muss und dabei hat der Killer einige Probleme, irgendwie die Teenagerin mit der ziemlich großen Schnauze irgendwie zum Schweigen zu bringen und können wir ja gleich noch ein bisschen genauer auf die Szene eingehen und dann muss er sich auch noch der nervigen Heather entledigen. Das ist ein weiteres Mädchen dort von der Schule und das ist das, was André von so ein bisschen schon angesprochen hat. Das passiert während einer Live-Übertragung von Gail Hailstorm. Also sie stirbt sogar on Tape. Und dann kommt meine Lieblingsszene des Films, nämlich Brenda und Ray gehen gemeinsam ins Kino und der erste Teil des Szenarios ist noch nicht so lustig oder wie man es nimmt. Ich weiß nicht, das würde heute, glaube ich, auch nicht mehr gedreht werden. Jedenfalls Ray ist auf Toilette und ihr erinnert euch vielleicht an Scream 2, an die Auftaktszene dort, als das Pärchen im Kino ist und unsere männliche Figur dort an der Toilettenkabine lauscht und dann eben das Messer in den Schädel gerammt bekommt und hier ist es eben ein Penis, der aus dem Glory Hole rausgerammt wird.
Natürlich.
Durch sein Hirn, natürlich. Aber der wirklich lustige Part ist eben, als Brenda eben allein im Kino sitzt und einfach das ganze Publikum dort entzürnt, weil sie eben die ganze Zeit permanent laut redet, flucht und isst. All das, was wir hassen, wenn wir im Kino sind, wenn andere Leute das machen und der Killer wird dann quasi arbeitslos für ein paar Minuten, weil er eigentlich ins Kino gekommen ist, um Brenda zu töten. Aber er hat jetzt eben Freistunde, weil die Kinogäste übernehmen seinen Job und töten Brenda eben vor der Leinwand. Und da muss ich wirklich sagen, die Szene ist wirklich witzig, vor allem wenn sie dann noch ein paar rüberhauen bekommt und irgendjemand ruft, das ist für Big Mamas Haus, den du uns auch versaut hast. So, das ist wirklich lustig, muss ich gestehen.
Ja, weil es ja komplett ja auch einfach die ganze Kinokultur verarscht, ne? Also ist ja so quasi die Szene ist für jeden, der irgendwann mal im Kino gesessen hat und hinter neben einem haben Leute ganz gequatscht irgendwie.
Das ist quasi eine Fantasie, eine Rachefantasie.
Ja, genau, so eine Alltagsrachefantasie, wo man Leuten einfach mal auf die Fresse hauen will, wenn sie nicht die Klappe im Kino halten können. Finde ich auch witzig, ja.
Und Pascal, der Mord an Buffy, der ist ja auch relativ durchaus witzig, weil Buffy einfach die ganze Zeit den Killer voll sülzt und sagt, oh, bring mich doch um. Sie nimmt ihn überhaupt nicht für ernst und so weiter. Und dann hilft sie ihm ja noch. Sie bricht sich sogar selbst das Bein noch. Das ist der einzige Splatter-Moment des Films.
Ja, der zündet für mich nicht so. Also,
sorry.
Aber das ist, nee, alles gut. Du hast ihn ja nicht gemacht. Keine Ahnung, der ist mir irgendwie ein bisschen zu doof. Was mega blöd klingt, wenn ich jetzt nämlich sage, dass ich, und obwohl ich weiß, dass der viel, also um ja Dimension blöder ist, aber ich finde dann den Penis im Kopf witziger, weil der einfach so, der ist so flach, dass ich mir schon denke, okay, das ist ja schon fantastisch ignorant, den so in so ein Drehbuch zu schreiben und dann später halt den einfach nur damit aufzulösen, dass er dann halt einfach dieses riesige Pflaster am Ohr hat. Das ist so unterirdisch, dass es dann für mich schon wieder witzig ist, während die Nummer mit Buffy irgendwie so, ja, es ist, ich verstehe den Gag, aber zündet für mich nicht so. Ist zu klug.
Ja.
Zu Meta.
Ja, aber die Kinoszene, die gefällt ja auch, ne?
Die Kinoszene ist super, ja. Ist ja auch, wo wir wieder eben beim Thema sind, ja, ein ganz gängiges Trope in den USA, dass halt, ja, schwarze Menschen im Kino, so sagt das Stereotyp, ja, immer laut sind und halt die Kinoerfahrung für alle zerstören. Und dann halt hier, das ist jetzt wieder, könnte man wieder als so Gegenargument, dass der ja, könnte man denken, okay, dann ist der Film rassistisch, weil er auf dieses Stereotyp einzahlt. Wiederum ist, haben wir schon gesagt, dass das halt eine Black Comedy ist und sich dann Anführungszeichen, ja, Menschen dann diese Szene ausgedacht haben, auf die dieses Stereotyp und unter Umständen selber zutreffen könnte. Deswegen, ja, finde ich es dann okay, keine Ahnung. Aber die Szene generell grundsätzlich super.
Ja. Ja, und dann kommen wir schon zum großen Finale. Das findet eben wie in Scream auch in einem großen Haus statt, hier in dem Fall in Cindys Haus. Dort findet auch wie in der Vorlage in Scream eine riesige Party statt und dort gibt es auch schnell die ersten Todesopfer zu verzeichnen. Jetzt nicht aufgrund der Party, weil die so hart feiern, sondern weil der Killer natürlich dort sein Unwesen treibt. Und in Partylaune kommt es dann auch in Cindys Zimmer dann zum ersten Sex, zum, wow, wie ich es schon gesagt, zum ersten Geschlechtsakt zwischen ihr und ihrem Freund Bobby. Und da geht es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her, bis die Zimmerdecke kracht. Und auch Brandas Bruder Shorty, den haben wir erstmal beiläufig nur so ein bisschen erwähnt, das ist eben einer von den Kiffer-Dudes dort, der ist auch mit seinen Freunden auf der Party und die hängen auch ganz chillig dort ab und puffen eine Tüte nach der anderen und lassen dann auch den Killer freundlich mit am Joint ziehen und dann kommt es sogar zum vom Werbetext angesprochenen Rap-Battle-Aktion dort, aber dazu auch später vielleicht noch etwas mehr. Auf jeden Fall ermordet der Killer dann Shorty und seine Kumpel und geht anschließend in Cindys Zimmer. Und er sticht dort zunächst Bobby und dann geht wirklich alles drunter und drüber. Der eigentlich totgeglaubte Shorty taucht plötzlich wieder auf, wird aber dann vom verletzten Bobby angeschossen. Und dann taucht auch Brandas Freund Ray wieder auf und es kommt heraus, dass Ray und Bobby ja eigentlich Cindys Vater töten wollen, aber dabei nicht die Täter der letzten Morde waren. Und dann fragt man sich natürlich, wer war es dann? Und als die Jungs sich gerade alle gegenseitig dort abstechen wollen, kommt eben der echte Killer dazu, richtet ein Blutbad an und fordert Cindy zum letzten entscheidenden Duell heraus. Und Cindy überlebt auch dieses Duell und kann den Schurken letztendlich auch in die Flucht schlagen. Aber dieser kann eben entkommen, wie das Wort Flucht schon sagt. Und am Ende stellt sich heraus, dass es Buffys Bruder Doofy war, der eben seine geistige Behinderung nur vorgetäuscht hat. Hat ein paar Momente, finde ich, André, dieser ganze Abschnitt. Also gerade natürlich das, was hier auf so einer Budweiser-Werbung basiert, eben dieser Gag mit dem What's up?
Ja, so, das ist natürlich
Legende, muss man schon sagen. Ja. Und das Lustige ist halt, das ist so eine der Sachen, die sie sich eben nicht selber ausgedacht haben, sondern der halt komplett auf so einem Budweiser-Werbespot basiert und das ist schon witzig. Und wenn sie da gerade mit ihm da kiffen, das ist schon witzig und auch Rap-Battle ist witzig, muss ich gestehen, da geht der Film dann auch mal so ein bisschen in, ja, ist sogar mal kreativ, finde ich.
Ja, absolut, absolut. Also das wie gesagt, das WhatsApp ist natürlich mittlerweile legendär. Mit vor allem dann natürlich, wenn die Scream-Maske so total verkifft ist mit der Zunge raus. Das ist halt schon lustig. Und auch halt, wie er sie dann im Rap dann alle abslasht da und so, das ist halt schon gut. Und vor allem halt auch Shottys Blick danach erstmal so, und dann, wie er es halt einfach voll abfeiert, weil er einfach so stoned ist, dass er gar nicht gepeilt hat, sogar seinen ersten Kumpels abgeboxt hat. Das ist schon ganz lustig. Naja, das ganze Finale dann im Haus ist ja dann auch wieder komplett angelehnt an Scream. Also da ja. Macht der Film ja die Klammer zu, auch zum Anfang. Das ganze Double-Team-Ding, wo dann auch natürlich, wenn dann Bobby und Ray abgestochen werden, natürlich fällt Ray so auf Bobby, damit es angedeutet wird, als ob sie noch Geschlechtsverkehr hätten. Auch den Gag lassen sie sich nicht noch nehmen in Richtung Rays Homosexualität. Der muss natürlich noch rein. Ich glaube, mit am lustigsten finde ich auf jeden Fall auch die ganze Nummer mit dem Vater, der A gefesselt ist wie aus Pulp Fiction. Und dann auch, wenn die Polizei kommt, wenn der Vater halt wieder denkt, es geht nur um ihn. Und die ganze Zeit erstmal rausrennt, obwohl er quasi das Opfer ist, weil in seinem Haus wurden Leute umgebracht, erstmal die Hände hochnimmt so, und zieht die ganze Zeit, hör auf, Mann.
Vater ist fantastisch.
Man muss auch gestehen, dass ja auch am Anfang die Szene, als man ihn kennenlernt, dort, als er in Cindy
ist. Ja, mit dem Muffins aus der Nase.
Ja, und das ist schon auch ganz witzig dort. Wer Cindy noch sagt, ah, ich hab übrigens da noch was in der, nee, was hat der, wo hat das?
In der Keksdose.
In der Keksdose und so weiter, das ist schon ganz witzig.
Er ist am Ende auch super, wo Cindy meint, so, der Killer ist im Haus, er hat alle umgebracht. Und dann der Vater meint, ja, der Perverse hat, du hast auch Drogen versteckt. Das ist halt schon ganz gut. Und ich habe auch übrigens, wo du ganz halt Loaded Weapon sagst, der Vater spielt auch in Loaded Weapon mit. Der ist ja bei dieser Verhörung mit der Basic Instinct Szene ist es einer der Polizisten, der da sitzt. Also der Schuh dreht sich. Übrigens am Anfang, du hast ja auch nochmal Shriek erwähnt, ne?
Ja.
Habe ich auch ewig nicht gesehen, aber fiel mir ja auch noch eben ein. Da spielt nämlich dann wiederum in Shriek spielt Simon Rex mit, der ja dann hier ab Teil 3 in jedem dabei war. Also diese ganze Spoof-Entourage scheint auch da so ein eingeschworener Verein zu sein. Da gibt es schon ein paar gute Momente auf jeden Fall. Ist auch dann relativ wenig Fäkalhumor hier am Ende noch, also verhältnismäßig im ganzen Rest des Films. Und und die Auflösung des Ganzen, so dass es halt doofy ist, so ja, ist okay, kann man machen. Hat der Film noch sogar seinen kleinen Twist mit drin. Und und die Abschlusspointe, dass natürlich am Ende dann nochmal Cindy überfahren wird, das soll sich ja dann auch als Trademark ja auch weiterhin durch die Reihe ziehen.
Ja, Pascal, im Prinzip, ich meine, der Story braucht man ja jetzt in der Tat nicht so wirklich folgen hier, also dementsprechend ist ja im Prinzip auch die Auflösung, der Twist am Ende auch relativ Banane, zumal es ja auch kein Twist ist, weil irgendwie gefühlt haben sie es ja auch schon 5-6 Mal vorher im Film quasi eigentlich schon herausgefunden, dass es Doofy war.
Ja, nee, der Twist ist mir auch recht egal. Ich habe, funktioniert vielleicht für manche besser, wenn sie Usual Suspects kennen, wo ich jetzt aber direkt sagen muss, ich habe den leider selber noch nie gesehen. Aber der ist ja wohl 1:1 quasi dem entlehnt. Ich habe zwei Sachen noch zum Finale, eine fand ich einfach nur skurril, das ist diese ganze Sexszene, die ich jetzt, das ist zum Beispiel wieder etwas, was ich nicht großartig super witzig finde, auch was ich glaube ich schon damals so halblustig finde. Wenn
ich wollte gerade sagen, André hat gerade gesagt, kein Pipi-Kaka-Humor und das ist das Schlimmste.
Naja, ach ja, halt doch, stimmt.
Pipi-Kaka-Sperma-Humor, Spermakanone gibt. Was ich dann ganz witzig finde, ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Es gibt dann ja diese POV-Cindy-Szene, wenn Bobby zum Oralverkehr ansetzen möchte, aber das nicht geht, weil eine gigantische Schamhaarhecke dann sich quasi darstellt. Das ist CGI. Das ist mir vorhin nie aufgefallen. Es ergibt auch voll Sinn, weil er auch dann wirklich mit einer Kettensäge da durchgeht. Aber jetzt habe ich mich gefragt, ist das der erste oder einzige Film, der CGI-Schamhaare benutzt? Weiß ich nicht. Aber könnte ein Alleinstellungsmerkmal für Scary Movie 1 sein.
Gut beobachtet.
Was ich aber dann
noch warte kurz, ich muss kurz auf Letterboxd aufwerten dafür.
Ja, genau. Das ist jetzt nochmal fantastische CGI-Special Effects. Ich glaube, witzig fand ich dann auch, weil du eben schon meinst, diese eine Szene, wenn Ray auf Bobby fällt, was er auf die Homosexualität einzahlt. Ich fand den Dialog zwischen den beiden noch. Also das war wieder so ein cooler, trockener Humor, der das so ein bisschen auf links dreht, wenn sich halt rausstellt, dass Bobby und Ray eigentlich beide homosexuell sind, aber Ray eigentlich wieder nicht, weil er immer noch so sehr er sagt es nicht und dann reden sie darüber, wie sie zusammen im Urlaub waren und dann sagt Bobby, hey, aber du hast mich doch mit in den Club genommen. Und dann meinte Ray, ja, weil da gute Musik lief. Und das ist so cool, trocken, das ist vor allem so Dialoghumor und das ist etwas, was ich leider in den Scary Movie Filmen oftmals vermisse. Und was halt so Filme wie die Nackte Kanone, die haben eigentlich über die Dialoge funktioniert. Du hattest immer coole Gags in den Dialogen, weil die so schräg waren und manchmal halt so komplett am eigentlichen Geschehen vorbei funktioniert haben. Und das ist jetzt hier mal wieder so einer. Davon hätte der Film, finde ich, mehr vertragen, aber der funktioniert nochmal richtig gut.
Was ich dem Film lobend ankreiden will, ist noch, was ist lobend? Nicht negativ ankreiden will, ist die Tatsache, dass er noch aussieht wie ein Film, was seine Nachfolger irgendwie nicht so richtig gebacken gekriegt haben. Also der sieht noch aus wie ein Kinofilm. Und das jetzt aber stellvertretend für alle Teile, das muss ich wirklich lobend hervorheben, die gehen alle nur knapp 80 Minuten und haben damit mir auch eine Menge Leid erspart dadurch. Dafür gibt es den meine verdiente Wertung von 1,5 Sternen für den ersten Teil. Also es ist ganz einfach, also so eine, weder so eine blöden Comedies noch so eine Parodien, also diese Art von Parodie sind irgendwie meins, werden auch nie meins sein. Der hat ein paar Szenen, ein paar Sequenzen, die noch halbwegs erträglich sind, aber eben auch nur, weil ich eben Horrorfilme liebe und der auch bei 1-2 Gags eben auch die Thematik durchaus humorvoll verarbeitet, aber das ist eben dann letztendlich irgendwie zu wenig, als dass mich das irgendwie besonders begeistern könnte. Und dazu kommt eben der Titi-Kaka-Pipi-Kaka-Humor, die Sachen, die heute eben schwierig sind, die den Film halt eben auch extrem altern lassen haben. da muss ich ganz ehrlich sagen, anstatt die, also die 70 Minuten oder 80 Minuten kann man halt auch in eines der Originale investieren und hat mehr Spaß. Also ich habe dann mehr Spaß dabei. Deswegen, also ist nicht meins und wird auch nie meins sein. 1,5 Sterne. André.
Da musst du aber echt nochmal downvoten, weil du sagst, mir fällt der Box, hast du ihm 2 gegeben.
Nee, das ist alt. Das ist meine neue, ist 1,5. Hätte eigentlich auch schon drinstehen müssen. Ich weiß nicht, warum es nicht drinsteht. Wenn ich auf den Film klicke, steht da bei mir.
Na gut.
1,5.
Okay. Also ich sehe, in der Übersicht sehe ich nur 2.
Das ist die alte Bewertung.
Ja, ja, aber das liegt ja daran, dass du das in Review geschrieben hast und die übernimmt er dann immer für alle.
Stimmt,
als
ja.
Friend-Liste. Ja, okay. Ja. Scary Movie 1. Früher hart gefeiert, hat er schon, hab ich letztes Mal schon in der Folge erzählt, mit meinem Kinobesuch, ja, ne? Wo das Licht angegangen ist.
Erzähl ruhig nochmal.
Ja, das, ich weiß nur noch, ich saß in irgendeinem Scary Movie Teil mal und ich weiß nicht mehr, ob es 1 oder 2 waren im Kino. Und bei uns im Kleinstadt, ja, wirklich Kleinstadt, noch eine Heimat, Kino, Provinzkino. Und da waren alle so laut, dass die Vorführerin reinkam, hat das Licht angemacht und hat 10 Minuten die Leute gesagt, die soll die Fresse halten, den Kindern. In der Zeit lief der Film aber weiter und alle haben 10 Minuten vom Film verpasst. Und ich weiß nicht, ob es 1 oder 2 war, aber es war irgendein Scary Movie. Auf jeden Fall, natürlich war das in unserer Jugend absolut der Hit. Obwohl wir noch nicht mal alle Vorlagen wahrscheinlich irgendwie kannten, aber Pipi Kaka ging damals besser als heute. Und ja, muss sagen, ist halt doch echt nicht gut gealtert, so größtenteils. Der Film ruht sich halt extrem einfach, sage ich ja, auf dem Niveau aus, irgendwie, was für alle irgendwie zugänglich funktioniert. Jeder versteht, wenn der Penis durchs Ohr schießt. Dafür muss man jetzt kein Jura studiert haben oder irgendwie sämtliche Filmhistorie kennen. Von daher wundert es nicht,
die Schule des Lebens reicht.
Dass sie diesen Weg des Humors gewählt haben. Aber er ist natürlich einfach A, nicht gut gealtert und B, einfach, man lacht halt dann doch nicht mehr über alles, ich zumindest nicht. Trotzdem finde ich halt, dass Scary Movie 1 immer noch so als, was ich eben selber gesagt, Chris, er ist so als Film funktioniert er immer noch als einziger der Reihe. Er hat auch einfach die Optik eines Films und sieht eben nicht aus wie so ein DTV Home Video irgendwie, wie alle anderen Spoof Movies. Das gebe ich ihm. Und dass er eben trotzdem jetzt anhand von Scream und Last Summer halt zumindest so eine halbwegs zusammengewürfelte Story erzählt, die auch irgendwie halbwegs funktioniert so in ihrer Gänze. Also da kommen Nachfolgeteile, die machen noch deutlich weniger Sinn in Sachen Story-Mash-up anderer Filme. Das ist okay. Und er hat halt dann doch eben noch immer noch ein paar Momente, die ikonisch sind, über die ich auch heute noch lachen kann. Ich gebe ihm da doch einige Momente, die doch gut beobachtet sind. Die hat er, die muss man zwar mit der Lupe ein bisschen suchen, aber die gibt's durchaus. Von daher, da sind noch einige Lacher dabei gewesen, wo ich auch heute noch sagen könnte, okay, die waren ganz gut. So. Von daher, ich bin deutlich, deutlich erschrocken, wie schlecht er doch gealtert ist, weil ich jetzt auch einige Jahre nicht mehr gesehen hatte, den ersten. Mhm. Und insgesamt, so muss ich aber sagen, da geht noch so gerade. Also ich habe ihm jetzt 2,5 gegeben, so ich finde ihn immer noch so als Vorreiter dieser, mit Vorreiter dieser Reihe und beziehungsweise dieses Franchise aus der Zeit immer noch ganz in Ordnung. Muss doch noch mehr lachen, als ich zumindest dachte, aber deutlich weniger als früher auf jeden Fall. Aber ja, 2,5 kriegt er von mir noch für den ersten Teil.
An der Stelle kurzer Hinweis, ist ein weiterer Spoof-Movie aufgetaucht auf Netflix, ganz frisch, nämlich Tom Gerhardt in Siegfried.
Boah, der war schlimm. Boah, den kenne ich sogar. Oh, der war furchtbar.
Pascal. Mhm.
Ja, Scary Movie. Ich, eine Spoof-Komödie, die halt jetzt für mich auch über die Jahre immer mehr abgebaut hat, leider. Also es ist schon so, dass immer, wenn ich, also ganz selten gibt es noch Momente, da entdecke ich irgendwas neu für mich. Jetzt eben der besagte Dialog von eben, den habe ich sonst nie so witzig wahrgenommen. Das war für mich auf einmal jetzt gerade irgendwie ein neuer Supergag, den ich vorher irgendwie nie so richtig gerafft habe. Aber ja, es gibt halt immer mehr Sachen, die da, der Film altert halt nicht gut so und wird er wahrscheinlich auch in den nächsten 10 Jahren nicht. Trotzdem hat er noch hier und da eine Menge und das sind überwiegend die Figuren an sich, mit denen ich Spaß habe. So, ich liebe Ray, ich mag Shorty, ich mag auch eigentlich den restlichen Cast. Greg finde ich witzig. Wir haben jetzt, es ist auch Quatsch, ne? Also deswegen.
Ich finde Greg ist halt, also ich bin jetzt kein großer Fan von Luck de Monroe, aber wie er dort Ryan Phillippe parodiert aus ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mit dieser Pseudo-Aggression, das ist fantastisch.
Ja. Ja, also ich finde, der Film hat immer noch ganz nette Figuren, auf die ich irgendwie klarkomme. Ich mag den Cast größtenteils und ich finde, es ist halt wie gesagt, es ist für mich jetzt immer mal wieder zündet ein Gag, dann zünden wieder zwei nicht. Der wird halt für mich nicht besser. So, während ich jetzt andere, ich habe jetzt oft genug gesagt, so Nackte Kanone, die funktionieren für mich heute eigentlich noch fast genauso gut wie damals. Ich tendiere jetzt deswegen immer, ich weiß noch, das letzte Mal, als ich den gesehen habe, habe ich ihm 2,5 gegeben. Dieses Mal habe ich ihm knappe 3 gegeben, weil ich ein bisschen mehr gelacht habe. Und jetzt wirklich länger den nicht mehr gesehen habe. Ja, aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn man dann halt auf einmal irgendwie Penis durch den Kopf, haha, also wenn man da nicht lachen kann, dann kann ich auch verstehen, dass man dann 1,5 gibt, so. Also, es sind halt von den cleveren, coolen Witzen sind halt leider nicht so viele da, die noch gut funktionieren. Ja, deswegen, also im Jahr 2000 oder 2001, als ich ihn gesehen habe, hätte ich ihm mit Sicherheit, hätte es Letterboxd gegeben, 4,5 oder 4 gegeben. Heute sind es nur noch 3 und mal gucken, wenn wir in 10 Jahren den vielleicht nochmal besprechen, wie ich ihn dann finde.
Immerhin habt ihr ja mit eurer Bewertung noch so ein bisschen eine Fallhöhe dagelassen. Die habe ich mir jetzt ja nicht gelassen, so wirklich. Aber ja, und im Normalfall würden wir jetzt den Podcast hier beenden, so wie verabredet. Aber wir konnten es nicht lassen. Ja, ihr habt gewonnen. Wir haben uns auch die anderen Filme noch angeguckt oder teilweise noch mal angeguckt und wollen aber wirklich ganz kurz auf die Filme eingehen. Auf gar keinen Fall in die Tiefe gehen, weil die Filme tun es ja auch nicht. Also vielleicht schon, wenn man von der Kloschüssel ausgeht, aber ansonsten nicht. Guter Gag. Und deshalb gehen wir
Der Gag war besser als so manche in Scary Movie 2 bis 5.
Ich wollte gerade sagen, ja. Genau, du erwähnst es, Scary Movie 2 aus dem Jahre 2001. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,5 von 5. Und was parodiert der alles? Es ist ja so ein bisschen aufgebaut. Wir wollen jetzt hier gar nicht groß eine Inhaltsangabe oder sowas machen. Also er veräppelt letztendlich, ich glaube, so das Hauptanliegen ist House on Haunted Hill, würde ich mal sagen. Oder generell das, was wir hier auch schon öfter besprochen haben, so dieses Haunted House Horror Ding. Also wenn man will, kann man auch, es ist eigentlich schon schlimm, diesen Film überhaupt in Zusammenhang mit Scary Movie 2 zu erwähnen, aber The Haunting zum Beispiel könnte man auch noch als Beispiel ranziehen.
Ja, also der Grundplot ist ganz klar das Geisterschloss von 98, weil der kam ja auch genau. Was davor, ne? Ja. Also genau. Den kannten ja noch alle auf der. Also es geht, also die haben nicht das Gesicht gedacht, oh, wir nehmen das Original von vor 40 Jahren. Nee. So, nee, also es war schon, weil der kam ja kurz davor.
Ja.
Das Remake.
Und dann hat er natürlich sehr viele Anspielungen auf The Exorcist da drin. Er hat fast schon das einzig gelungene für mich, diesen Nike-Werbespot mit den Basketbällen, den hat er ja in dieser einen Szene drin, die sie nachmachen. Ja. Ein bisschen Nightmare on Elm Street ist drin, der Rocky ist drin, die Tauben von John Woo, obwohl ich gar nicht weiß, ob das Absicht war oder ob ich das nur als John Woo-Gag verstand, als dann am Ende.
Den Gag, muss ich zugeben, habe ich nie verstanden. Ich hatte immer, es wäre Fast and the Furious oder sowas, weil dann dreht sich ja auch das Rad von dem Rollstuhl so ganz prägnant, da steht ja auch eine Marke drauf.
Dann ist es vielleicht auch das.
Das ist irgendeine Vorlage, ich habe es nie gegoogelt. Weißt du es, Pascal?
Nee.
Also ich hätte halt John Woo gesagt, weil halt John Woo ja eben immer bei den Schießereien die Tauben hat.
Ja, aber ja,
die Tauben so smart ist der nicht, der Film. Nee, deswegen.
Es muss irgendein Rennen, das ist hundertprozentig eine Parodie auf irgendeinen Rennfilm oder sowas.
Also zeitlich würde es ja passen mit Fast and Furious.
Kann sein. Ich kenne halt, also ich kenne Fast and Furious echt nur die neueren Teile, die als sie irgendwann abgehoben sind. So die ersten habe ich, glaube ich, einmal im Fernsehen gesehen. Aber es muss irgendwas mit Rennen sein, weil es geht ja darum, dass die beiden, ne, der Geist und er, sich da so ein Rennen liefern mit den Rollstühlen. Und wie gesagt, dann fliegen die Tauben und dann gibt's den Unfall und dann siehst du so eine Slow-Motion-Shot, das Rad dreht sich so in Slow-Motion dramatisch und da steht auch, ich glaube, Firestone steht da drauf. Firestone. Hm. Genau. Und das muss irgendein Rennfilm oder Autofilm-Parodie sein.
Soll uns nicht aufhalten, Brudi. Drei Engel für Charlie ist auf jeden Fall drin. Das erkennt man auch. Ich finde, der Film hat halt ein ganz, ganz, also das minimalste, tiefste Niveau, was überhaupt möglich ist, Pascal. Er beginnt ja schon damit, vielleicht ist es nett gemeint, wenn man dort den Exorzisten parodiert, aber der parodiert ja nicht den Exorzisten, wenn man so will. Also du hast hier ja irgendwie Regan, die eben auf den Teppich vollpinkelt, minutenlang. Du hast diese Szene
wobei es gibt nur einen Moment, der da mega lustig ist drin, nämlich.
Nein.
Als sie so pinkelt, hörst du aus dem Off einmal jemanden sagen, oh, die ist gut. Und da muss ich jedes Mal lachen, jedes Mal. Weil es kommt, also, das ist wie was Pascal vorhin meinte. Worthumor kann Dinge auslösen, die wären eigentlich nicht lustig, aber in dem Zusammenhang sind sie lustig. Mhm. Also in Englisch sagt er halt, oh, she's good. Es macht überhaupt keinen, es macht null Sinn, aber ich muss jedes Mal lachen, wenn der das sagt. Ja, und sowieso, der beste, das ist sowieso einer mit der besten Gags im ganzen Film, ist ganz am Anfang, als der Priester aus Exorzist mit dem Taxi vorfährt und dann die Rechnung prellt. Ja. Das ist mit der Peak-Gag des Films, als der so meint, er macht 17,50 und er springt halt einfach raus und rennt auch so weg und der Typ so, ey, das ist so dumm, aber das finde ich witzig, weil es ist nun mal wie die Vorlage so, er kommt halt in dem Haus an und prellt erstmal ins Taxi, so. Weil das könnte ich mir schon wieder vorstellen im Original. Stell dir vor, das passiert halt, bevor der Film startet. Das hast du aber nicht gesehen, weißt du? Das ist witzig, muss ich sagen.
Weißt du, das ist ja auch wieder, da geht's ja in die richtige Richtung, weil sie auch vorher die Inszenierung machen, wie bei Exorzist mit diesem Lichtkegel dort und dem Nebel und so weiter. Das hat alles gepasst. Aber dann siehst du halt den Idioten James Woods, dann wie er dann als sein Pfarrer dann auf Klo sitzt und einfach lang und laut scheißt. Und ich habe den Gag nicht
und dann
verstanden.
Das ist halt wieder kein Gag.
Ich dachte, es wäre Wicker Man, weil statt Nicolas Cage mit den Bienen sind es halt die Fliegen dort auf Klo, die ihn angreifen, aber den gab's da ja noch gar nicht, den Film. Also.
Nee, aber Fliegen sind ja eh so ein Symbol, ne, für Unreinheit in Horrorfilmen. Und,
ach ja?
Es ist halt nicht priesterlich so.
Du kannst halt.
Ja, also, es war jetzt ein Witz. Also, das ist, glaube ich, jedem klar, dass Fliegen jetzt nicht für Sonnenschein stehen.
Aber dieses Fliegending ist, glaube ich, einfach so komplett das Böse irgendwie bla und so. Aber du guckst gerade komisch. Es gibt komplette Essays über Fliegen in Horrorfilmen. Das ist ja kein Scheiß. Also, haha, Scheiß. Aber, das mit den Fliegen ist ja komplett auf des Exorzisten, das Böse, alles ist schlimm in dem Haus, wegen des überall Fliegen, alles ist verdorben. So, okay. Aber dass er dabei ganz verkacken muss, ist halt, das ist halt wieder genau das Ding, wo der Film gerade wieder sein Niveau-Level setzt. So.
Ja, und er erhöht es nicht darin, indem sich dann in der Parodie der berühmten Exorzismus-Szene, als der Exorzismus halt an Reagan durchgeführt wird, indem sich die beiden Pfarrer dort und mit Reagan sie kotzen sich alle gegenseitig an und das eben nicht nur einmal, sondern wirklich irgendwie so gefühlt 3 Minuten lang und das ist halt nicht witzig, Pascal, ich weiß es nicht, habe ich einfach auch keinen Humor, was sowas angeht, aber das ist doch einfach nicht mal beim ersten Mal witzig, aber dann muss ich das 10 Mal gucken hintereinander.
Das ist eigentlich genau wie der Family Guy Gag mit dem GIF, wo alle kotzen, das ist halt genau auf dem Niveau und fand ich jetzt auch wieder nicht witzig, aber es ist halt auch so diese Zufälligkeit da drin und es ist einfach, ja, wir müssen es füllen, wir müssen irgendwas reinbringen, keine Ahnung. Den Anfang finde ich eigentlich ganz okay, fast noch das Beste am Film. Es ist irgendwie sehr abgekapselt vom Rest des Films, also es fühlt sich sehr, das ist wieder so etwas da, es fühlt sich überhaupt nicht organisch an.
Ja.
Aber ja, es ist okay. Ich muss sagen, die auf dem Boden Pinkel-Szene, die fand ich beim ersten Mal schon super eklig. Ich weiß auch, ich habe keine Ahnung.
Was haben sie denn immer mit den Ausscheidungen? Das hast du ja später auch in Scary Movie 4, glaube ich.
Ja, ist halt als gross
sie,
out so.
Als sie,
soll ich halt
The Grudge veräppeln und dann sieht Anna Faris dort die Frau mit Urin wäscht. So, warum?
Ja, er ist halt gross out. Soll ich halt irgendwie, ne, so, soll halt was in dir auslösen? Du sollst dich schütteln und sagen so,
Das ist so, aber dabei sollst du lachen halt, ne? So.
Ja, genau. Das ist halt, ja, das Niveau ist da halt nicht hoch. Das ist einfach so. Noch 2 Sachen. Ich habe einmal, muss mich selber korrigieren an dieser Stelle, denn ich habe einem anderen Film 3 Sterne gegeben. Ich habe auch dieses Mal dem ersten Scary Movie 2,5 gegeben. Ich war mir gerade unsicher und habe auf Letterboxd nachgeguckt. Und dann hattest du, also The Vulture im Jahr 2013 hat eine Liste erstellt mit allen Scary Movie Referenzen.
Die habe ich gerade und ich habe gerade gefunden, woher endlich die mit dem Rollstuhlrennen stammt.
Dann erlaube ich, ja okay, dann sag du's.
Genau, die Liste habe ich nämlich gerade auch gefunden.
Ja, ich auch.
Die ist aus Mission Impossible 2.
Genau.
Ja, und der hat gedreht, John Woo.
Genau, es ist das Motorcycle Battle zwischen Tom Cruise und Doug Ray Scott. Genau, und John Woo ist, und die Tauben sind drin, weil es von John Woo directed ist.
Ja. Wer hat gewonnen?
Du. Ja gut, also es mit den Tauben hätte, glaube ich, jeder sagen können, aber ich hätte niemals gedacht, dass es Mission Impossible 2 sein soll. Aber gut, sind wir jetzt klüger, ja.
Ja.
Und sogar The Changeling ist drin, mit dem Ball, der die Treppe runterhüpft. Okay.
Ja, da sind schon genug drin. Aber das sollte es ja heute gerade nicht werden. Wir wollten nicht einfach nur das droppen, was eh im Internet steht, sondern einfach nochmal genau beschreiben, was in Scary Movie 2 passiert, nämlich die Mini-Hand des Butlers in dem Schloss. Der Trademark des Films, André, die Ekel-Mini-Hand. Was hat es damit auf sich?
Ja, auch
deine Analyse.
Auch das ist einfach nicht gut. Also es ist einfach so, Es geht ja nicht mal um seine Hand, sondern einfach, wie er ist ja generell einfach super eklig. Also er macht ja nur Sachen, die unnötig eklig sind. Allein diese ganze Dinner-Szene, wo sie zum Abendessen kommen und er halt, ne, meine Keime in den Kartoffelsalat puncht und dann halt mit diesem Truthahn, wo alle so, nee, wir machen das selber, ne? Und er erklärt dann die Anatomie des Truthahns und erklärt das Arschloch des Truthahns, Zitat, und steckt seine Hand rein und dann penetriert er den noch und ach, das ist alles so. Es ist so unnötig. Es ist so. Warum? So,
aber ich glaube, es soll wirklich eklig sein und diesen Anspruch erfüllt der Film ausnahmsweise an der Stelle.
Ich find's noch nicht mal. Also wenn der jetzt
eklig?
Ja, natürlich, aber ich find's eher nervig mittlerweile. Wenn es wirklich eklig sein soll, dann gib mir halt sowas wie keine Ahnung, Fried Berry oder dann mach's halt so krass wie irgendwie Greasy Strangler oder sowas,
sieht fast
ja?
So aus wie ein Fried Berry.
Ja, das stimmt. Oder hier, letztens geguckt, hier Night of the Virgin oder sowas. Dann mach's halt so richtig disgusting. Aber das traut der Film sich wieder nicht, weil er muss ja immer noch ein Mainstream-Millionenpublikum ansprechen. So, es ist so, und deswegen, es ist eher nur noch nervig. Es ist weder lustig, noch irgendwie, ja, nee, es ist einfach nur nervig, finde ich heutzutage tatsächlich.
Pascal, wollen wir für andere jetzt so eine Anglizismenkasse endlich einführen?
Kann ich nicht, weil ich mich ja selbst, ich bin ja selber.
Was hab ich denn gesagt?
Disgusting.
Das ist eklig.
Ich glaube, das Wort habe ich aber selber auch schon sehr oft benutzt.
Ich bringe ja nur Variationen rein, weißt du? Okay. Wenn ich jetzt zehnmal
miteinander. Nee, das ist auch richtig. Das ist
wenn ich zehnmal miteinander eklig sage, dann ist ja langweilig.
Nee, das ist auch komplett richtig.
Was ich finde, also erstmal, ich fand diese Essensszene auch mal super unangenehm. Die ganze Handnummer, auch das war für mich irgendwie zu viel.
Also ist es denn eine Anspielung auf irgendwas oder ist es wieder ein selbst ausgedachter Gag, der einfach daneben ist? Oder soll das noch auf irgendwas parodieren? Das habe ich halt auch nie verstanden. Weil
also für mich ist das halt wieder Gross Out und die einzige Story-relevante, in ganz, ganz, ganz großen Anführungszeichen, Komponente, die das hat, ist ja, dass dann später sich halt dann noch der andere Mitarbeiter und die immer gegenseitig duellieren, weil der eine halt keine richtige Hand hat und der andere keine funktionierenden Beine. So, das ist dann halt auch ein großer Gag wieder in ganz großen Anführungszeichen.
Als sie dieses Wortduell haben, ne? Das ist auch ein Kracher, ja, vor dem Herrn, wirklich.
Und was ich blöd finde und was jetzt für mich wieder so, wo ich das den Vergleich aufmachen würde zu halt den, ja, guten Spoof-Movies aus der Frühzeit, ist halt dann, wenn er dann mit der Hand halt da an dem Essen rumfuchtelt, dann ekeln sich ja auch alle und es ergibt halt so maximal keinen Sinn. Weil ich finde, ein guter Spoof-Movie, das wäre wieder ein nebenläufiger Gag gewesen, der irgendwie so passiert wäre, aber niemand hätte es so richtig gerafft oder alle hätten es normal gefunden, keine Ahnung. Aber hier ist es einfach nur, uns wird quasi noch gezeigt, wie wir es finden sollen, weil alle Figuren sich davor ekeln und niemand sagt, geht dann hin und sagt, hör mal auf damit oder so. Es ist halt, ach, keine Ahnung, es ist so weird. Funktioniert nicht richtig, es ist nicht witzig. Und ich finde es schade, weil gerade dieser Film, ich mag Chris Elliott eigentlich total gerne, der ist super cool. Und auch David Cross, der den im Rollstuhl spielt. Und Tim Curry wer mag Tim Curry nicht? Und es tut echt ein bisschen einem im Herzen weh, die hier alle zu sehen. Ja, André, überleg gerade, kennst du jemanden, der Tim Curry nicht mag? Schwer, oder?
Wüsste ich nicht.
Ja, das tut halt irgendwie bei dem Film am meisten weh. Naja.
Ich fand's schlimm, weiß nicht, ob es aufgefallen ist, tatsächlich auch sogar zwei Vergewaltigungsszenen. Einmal die Geistervergewaltigung, einmal die Clownsvergewaltigung, die auch wieder gerade die Clownsvergewaltigung fand ich auch sehr schwierig, weil sie auch das irgendwie lustig darstellt und es ist de facto eine Vergewaltigung. Ich weiß, es ist als Gag gemeint, aber ich finde es irgendwie unmöglich. Das fand ich fast so daneben, wie sie sich darüber lustig machen, wie Shorty sich darüber lustig macht, dass er doch dieses Date-Raping dort betreibt im ersten Teil, als er sagt, ja, und sie wollte dann irgendwie nicht mit dem ausgehen, habe ich sie unter Drogen gesetzt und dann ging das alles schon und so. Und ich so,
oh, ach so, okay, ja, das machen die auch ganz oft, ja.
Das ist halt schon echt ein bisschen schwierig. Aber mal einen guten Gag aus dem Film und das ist die menschliche, menschliche Joint.
Ja, der ist super.
Pascal, was hat's mit dem auf sich? Was passiert da?
Naja, wir haben halt Shorty, das ist halt das Kiffer-Klischee vom Herrn, dass sich hier, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, einfach eine Pflanze mitgebracht hat oder sie hier angebaut hat. I don't know. Auf jeden Fall hatte er eine Pflanze am Start. Und weil wir ja hier irgendwo einen Poltergeist in diesem Haus haben, der alle Sachen manipulieren kann, wächst diese Pflanze halt gigantisch an. Und du hast dann quasi ja fast schon so ein Swamp-Thing-artiges Monster. Das auch wirklich, muss ich sagen, das ist, also da macht dann sogar die Effektarbeit fast Spaß, weil das irgendwie cool aussieht. Das dann halt Shorty nimmt und Shorty in ein riesiges Paper dreht und halt Shorty raucht. Und ja, das ist, ich finde es auch immer noch witzig.
Gag in dem Film, ja, der halbwegs funktioniert.
Ja. Und der ist halt maximal praktisch, übertrieben und auch, ja, aber finde ich okay. Ich muss sagen, leider finde ich, was ich noch am schlimmsten bei dem Film finde, ist, wenn du irgendwie Gags hast, ja, das auch.
Ja, aber
wenn du
halt, wo sie auch schon wieder quasi den gleichen Shot machen wie im ersten Teil halt, ne?
Ja. Ich finde immer noch, wenn du Gags hast, die nicht zünden, dann kann ich mich wenigstens noch drüber ärgern, was jetzt irgendwie, also keine Ahnung, dann passiert zumindest noch mal irgendwie irgendwas. Aber ganz oft ist der Film leider auch dann gerade im Finale langweilig. Also auch diese Skelettnummer, ich fand das so richtig, richtig doof. Also das war nicht mal irgendwie...
Cindy, this is Bones.
Ja. Also, nee, keine Ahnung, das hat für mich dann gar nicht mehr funktioniert im Finale. Das war...
Vor allem fand ich es halt blödsinnig, und das kommt jetzt ab Teil 2 schon rein, dass er eben, er heißt immer noch Scary Movie, und so heißt er ja auch Scary Movie 3, 4 und 5, dass aber Horrorfilme immer weniger eine Rolle spielen in diesem Franchise, weil hier hast du jetzt schon diesen krassen Einsatz, wir haben es eben schon erwähnt, so Mission Impossible 2, okay, es war nur eine Szene.
Mixst du ganz viel anderes rein noch. Ja,
ja. Ja, aber hier zum Beispiel das ganze Finale ist halt Drei Engel für Charlie. Und das ist halt so irgendwie so, das ist halt kein Horrorfilm mehr. Und das wird ja, guck mal, wir haben jetzt, wenn wir gleich über Scary Movie 3 reden, da haben wir halt schon sowas wie Herr der Ringe und 8 Mile, die da große Teile der Handlung ausmachen, oder vor allem 8 Mile. So, das hat halt mit Horror nichts zu tun, ne?
Weil du einfach, glaube ich, das, also, ich find's auch doof, aber als Franchise machen die sich damit natürlich 1 Million Mal leichter, als wenn die, weil was willst du sonst machen? Was hätten die jetzt machen sollen?
Hätten
die jetzt
hätten ihn Spoof-Movie nennen können. Von vornherein.
Ja, genau, Spoof-Movie. Und weil hätten sie jetzt nämlich angefangen, irgendwie Halloween, Freitag der 13. auszupacken, dann wäre das wahrscheinlich 2002. Das ist halt so, die Jugendlichen in 2002 oder 2001, die haben halt zu der Zeitpunkt, so wie wir halt, die allermeisten von diesen Filmen noch nicht gesehen. Und die haben halt im ersten eigentlich schon alle wirklich Mainstream-Horrorfilme, die auch Teenager kennen, eigentlich schon abgehakt.
Ja, also, das stimmt schon.
Exorzist kennt man einfach, weil es auch in einem... Das Ding ist, die Filme waren teilweise darauf angewiesen, dass die populären Szenen, die sie parodieren, schon so oft in anderen Medien parodiert wurden, dass man sie daher wieder kennt. Weil ich glaube nicht, dass die allermeisten Menschen, die Scary Movie 2 damals gesehen haben, unbedingt, wenn sie nicht krasse Horrorfans waren, die Exorzisten-Szene aus dem Exorzisten kannten, sondern vielleicht aus irgendeinem, weil die halt, die gibt's ja 1 Million Mal die Szene. Und da gibt's halt später noch andere Sachen, wo die dann, ja, einfach so solche Szenen nehmen, die man halt eh kennt.
Zumal du ja auch siehst, dass so ein Film später, der ein paar Jahre später rauskam, wie Cabin in the Woods zum Beispiel, der ja quasi schon Feingeist ist im Vergleich oder letztendlich auch sowas ähnliches wie ein Spoof-Movie ist. Und der war halt 2 Jahre lang im Giftschrank, weil die Produzenten dachten, wer soll das gucken, so, ne? Und das lässt sich da ganz gut abzeichnen. Ja, ich finde, ja, also wie gesagt, für einen Gag, wie gesagt, der menschliche Joint, der ist okay, aber ansonsten hat der Film ist unglaublich hässlich, finde ich. Er hat sehr viele Continuity-Fehler. Natürlich spielt das keine Rolle bei so einem Film, aber es ist halt schon nervig, wenn irgendwie so, sagen wir mal, jemand wird, nur mal als Beispiel jetzt, um mal auf dem Niveau von Scary Movie zu bleiben, jemand wird ins Gesicht geschissen. Dann ist er in der nächsten Szene, hat auf einmal dann nichts mehr im Gesicht, so. Und das passiert ganz häufig in diesem Film, dass es irgendwie dann irgendwie keine Rolle spielt und im nächsten Cut dann alles wieder weg ist, was eben gerade da in Anführungszeichen versaut wurde. Also,
was noch mehr diese Clip-Mäßigkeit streicht, ne? Genau. Also jede Szene steht für sich. Und
Sketch,
und
so richtig, so ein Sketch-Show.
Es ist ein Sketch und es gibt halt keine Konsequenzen, genau.
Ja. Ja, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine der am schwersten zu ertragendsten Filme überhaupt. Ich schäme mich hier wirklich bei jeder Szene von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und der ist wirklich eine, und das ist jetzt ungelogen, einer meiner absoluten Hassfilme und einer meiner Flop-5-Filme aller Zeiten. Ich hasse diesen Film. Ich finde ihn so scheiße. So richtig, 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 richtig albtraumhaft. Hass. Hass. Ich hasse diesen Film. 1 von 5. André.
Ich fand auch hier, ich fand früher Teil 2 mal sehr gut. Ich hätte dem Film vor 15 Jahren, hätte ich dem 4 von 5 gegeben, locker. War einer meiner Lieblingsfilme irgendwie in der Zeit, so komödienmäßig. Ja, Zeiten ändern sich, Humor ändert sich zum Glück. Heute finde ich ihn vor allem einfach nur anstrengend. Ich finde ihn wirklich einfach nervig in großen Teilen. Ich finde ihn sehr unlustig in vielen Teilen. Sehr schlecht gealtert, noch viel schlechter gealtert, was die Gags angeht, als der erste. Abgesehen von Pipi-Kaka-Humor, aber Chris hat es schon gesagt, echt unangenehme Richtung Rapey-Szenen auch drin und Verharmlosung davon. Ja, halt echt nicht, ist einfach nicht cool so und macht auch einfach keinen wirklichen Spaß mehr. Wie gesagt, Charaktere vor allem, finde ich hier, gehen einfach einem richtig auf den Sack. Ich finde die wirklich urnervig. Und er hat wirklich nur noch sehr punktuell, wie gesagt, ein, zwei Lacher oder Momente, wo ich einfach lachen muss, obwohl sie einfach im Kontext auch eigentlich gar nicht lustig sind, aber die irgendwie sich auch so eingebrannt haben, dass ich eigentlich schon lachen muss, bevor die Szene passiert ist. Aber es ist wirklich, ich kann es an einer Hand abzählen, noch die Szenen, wo ich wirklich lachen muss. Das ist schon echt krass, wie sich da doch das Humor-Level ändert. Wie hat glücklicherweise auch oft. Von daher, ich gebe dem noch gerade so anderthalb. Aber es ist schon echt, echt ganz, ganz schlecht gealtert.
Pascal, du hast den auch nochmal geguckt. Tut mir leid.
Ich hab den auch nochmal geguckt. Alles gut. Die sind ja zum Glück kurz. Man kann sie so weggucken. Und ich wusste ja, dass wir den nicht ausführlich besprechen. Deswegen.
Das ist wirklich halt die einzige richtige Rewatch von der Filmserie, die wir hatten, die man wirklich an einem Tag durchziehen kann, ne, wenn man sich Mühe gibt. Ja. So problemlos. Da hast du irgendwie gefühlt, so in 5 Stunden hast du alle Filme gesehen.
Absolut. Und vor allem ist es ja auch hier, du musst ja nicht mal irgendwie einer großartigen Geschichte folgen, die es ja halt einfach nicht gibt, weil es halt einfach Clips sind. Und ja, ich fand den auch leider wirklich fürchterlich. Es ist auch mit Abstand, finde ich, der langweiligste Film. Ich mag das Setting auch nicht. Sie haben auch nicht mal sich die Mühe gegeben, das Schloss irgendwie super cool zu machen. Das ist auch blöd. Und das Doofe ist, da fängt auch wieder mit dem Highschool-Setting an. Und das mag ich ja. Und dann bin ich schon wieder und denke mir so, ah geil, jetzt geht's wieder los.
Dann geht's rüber.
Ja, und dann geht's ins Schloss. Und das ist so ein richtiger Downer. Das ist so richtig so, och nö. Weil die Figuren passen da auch einfach nicht rein so. Die gehören irgendwie an eine Highschool. Und dann, ach nee, so viele Gags, die nicht zünden. Diese ganze Nummer mit dem, wie heißt der Schauspieler, der aus Malcolm mittendrin, der jetzt ja hier irgendwie der Bobby-Ersatz sein soll.
Ach so, Christopher Masterson.
Ja, genau. Da ist ja dieser tolle Gag drin, dass jetzt halt Cindy mit ihm nur befreundet sein will und er deswegen einfach jetzt anfängt, sie immer zu, also sie wie ein Dude-Bro zu behandeln.
Ja, genau, dieses typische Frauen-Mann können nicht befreundet sein,
ja,
Klischee.
Genau, weil er dann immer anfängt, sie halt wie so einen robusten Dude-Bro zu behandeln und immer zu treten und halt so zu, wie sich halt so, ja, zwei Football-Bros sich halt immer gängeln würden. Das ist halt auch, der wird viel zu lange durchgezogen, der Gag. Ist beim ersten Mal nicht witzig gewesen, wird dann noch 4-mal aufgegriffen, ohne dass das später clever aufgelöst wird. Der ist halt leider wirklich nicht so intelligent an der Stelle, der Film. Nee, ich hab ihm auch 1,5 von 5 gegeben.
Ja, dann kommen wir zum vermutlich besten Teil der Reihe. Scary Movie 3 aus dem Jahre 2003, auf Letterboxd eine 2,5 von 5. Und der macht sich so in einzelnen Szenen zum Beispiel über Herr der Ringe lustig, über Sixth Sense natürlich auch wieder, aber vor allem in größeren Szenen über The Ring und über
Signs
und 8 Mile lustig und hat auch, hier fängt es dann auch an mit diesen ganzen Gastauftritten. Ne? Wir haben Charlie Sheen dabei, der spielt hier ja noch eine etwas größere Rolle. Die haben natürlich auch wieder ein paar Rapper dabei. Fat Joe habe ich entdeckt, Ja Rule habe ich gesehen in einer Szene. Das kommt hier so ein bisschen rein. Ja, ich muss sagen, der hat ein paar Sachen gehabt, die mir gefallen haben. So ein paar Einzelgags zum Beispiel mit diesem am Anfang, wo wieder so ein Telefonstreich gespielt wird und man denkt so, mein Schatz. Und man denkt, oh, das ist die Stimme von Gollum. Und dann sagt die Figur aber, hey Mom, das war witzig. Und ja, auch diese Szene, oh, die Hunde verhalten sich ja aber eigenartig und die machen dann im Hintergrund irgendwelchen Schabernack.
Fahren wir zu kleinen Gladiatoren, war
ja. Das war irgendwie cool. Ich fand ganz große Klasse, fand ich diesen Sixth Sense Jung, der halt immer einfach platt allen Leuten gesagt hat, was so gleich passiert. Ja, du stirbst morgen oder so oder ja, also nur als Beispiel. Und mein Lieblingsgag des Films ist der Typ von dem Grudge-Foto. Also ihr kennt ja das aus den Grudge-Filmen, wo die Leute auf den Fotos immer diese verzerrten Gesichter haben.
Ja.
Und ich weiß nicht mehr, welche Figur das war, ob es Charlie Sheen oder keine Ahnung. Oder eben hier. Wie heißt unsere Hauptdarstellerin?
Simon Rex.
Anna Faris.
Ja. Oder was?
Irgendjemand guckt auf dieses Foto und denkt, wo ist die Person? Dann steht da wirklich jemand, der ein echt gemorphtes Gesicht hat, steht da auf dieser Partyszene oder auf dieser Beerdigung war das, glaube ich, ne?
Das meinst du, wo man in das Klischee so, man macht Fotos, Polaroid-Fotos in Horrorfilmen,
genau.
Irgendwer hat ein verschwommenes Gesicht und dann hat er es einfach in echt.
Genau, das ist mein Lieblings-Gag im Film.
Der ist gut, ja.
Ja, ansonsten, also ich finde, der ist okay, ne? Also der hat so ein paar, irgendwie, sagt Charlie Chino auch noch, glaube ich, ja, ich muss hier irgendwie, was sagt er noch? Wie war dieser Gag, als er sagt, ja, ich kann mir das irgendwie nicht mehr leisten. In 60 Tagen wollte ich schon wieder 1,50 Dollar von mir haben. Er hat schon ein paar Sachen. Ich muss gestehen, der Film ist scheiße. Ich finde den auch scheiße. Nur minimal besser als die anderen. Aber irgendwie hat der hier für mich so noch am ehesten funktioniert. Der hat 5, 6 Gags, wo ich wirklich auch gelacht habe, André. Ich schlag gleich mein Fazit dazu. 2 von 5. Und damit schon der Beste. Ach, dachtest du, jetzt kommt was Höheres?
Nö, ich wusste ja, was du gegeben hast, aber ich finde es halt schon geil, wie der Aufbau war. So, ich musste echt 5-mal lachen. 2 von 5. ja, also 3 ist für mich auch klar das Highlight der Reihe, kann ich euch schon mal sagen. Ich finde 3 richtig gut, tatsächlich. Also, der ist ja von David Zucker und ja. Der Regiewechsel hat so gut getan, der Reihe. Das ist ja auch, der hat ja auch Naked Gun gemacht, also Nackte Kanone, der hat Airplane gemacht, ne? Also der hatte ja schon ein bisschen was auf der Vita. Und ich finde halt, ihn da einzusetzen war genau das Richtige, denn der Film macht halt so viel mehr, so viel richtig, was die ersten beiden halt falsch gemacht haben. Zucker ist komplett weggegangen, nicht komplett, aber er ist sehr weit weggegangen von dem ganzen Pipi-Kaka-Humor. Es gibt ihn immer noch, aber er ist sehr deutlich zurückgefahren. Es ist nicht mehr rein dieser College-Humor, sondern er macht das, was ich ganz am Anfang beim ersten gesagt habe, was ich mir immer wünsche. Er beobachtet clever. Und zwar viel cleverer als die ersten beiden Teile. Ich finde diese ganze Science-Verarsche, die ja der Grundplot des Films ist, auch wieder mit Mash-Ups, aber es ist ja so wirklich der Core. Der Grundplot und der Kern des Ganzen, der ist richtig gut. Da sind so viele Feinheiten drin. Allein noch, es ist kurz bevor das mit den Hunden kommt, wie Charlie Sheen aus dem Haus rennt, nachdem die, also erstmal am Anfang schon, wie die Tochter halt schreit, wie im Original, und er erstmal dreimal wie aufschließt, den Kopf stößt, weil er am Pinkeln ist und dann irgendwie noch umfällt und so. Okay, das ist halt auch schon wieder ein bisschen flach, aber es ist genau beobachtet aus dem Original oder aus der Vorlage. Dann wie er halt rausrennt, um die Tochter zu suchen. Wie er rausrennt und dann dreht sich die Kamera so um ihn rum, aber er dreht sich so mit, dann ist ihm kurz schwindelig. Wenn man mal kurz an Original Science denkt, diese Kamerafahrten macht Shyamalan halt auch. Also da sind so viele Beobachtungen drin aus den Originalfilmen, die der Film halt wirklich einfach integriert in den Film. Ohne dass jetzt gleich irgendwie Charlie Sheen aus dem Haus läuft und oh, er hat keine Hose an oder sowas halt. Sondern es sind wirklich Momente, die halt wirklich smart beobachtet sind. Und das macht der Film halt wirklich extrem gut, finde ich. Und zwar in jedem Franchise. Oder auch diese, das sind auch wieder so dumme Szenen drin, die aber auch so geil aufgebaut sind. Wo dann diese Sheriff, diese weibliche Sheriff da yeah. ankommt. Und wie in jeder Dialogszene zwischen den beiden, immer wenn ein Cut kommt, ist ihr Hut größer. Das ist komplett unnötig, aber es ist mega lustig. Weil am Anfang hast du diesen normalen kleinen Sheriff-Hut und irgendwie sitzt sie wieder im Auto und hat so einen Hut, der kommt noch ins Auto passt. Und sie sagt dann auch noch so, es passieren einfach komische Dinge hier. Und Charlie Sheen ist so, hä, was? Es ist so gut beobachtet. Dazu kommt halt auch, finde ich, halt die Storys, so albern sie klingen da zusammen, trotzdem schafft er es, einen kompletten Handlungsstrang durchzuerzählen, warum halt die Videotapes im Umlauf sind, warum jetzt Aliens angreifen. Das ist alles Hanebüch natürlich, es ist immer noch eine dumme Comedy, aber sie haben es versucht wirklich, das alles zusammenzuschreiben zu einem Plot irgendwie und es funktioniert. Dann sowieso Highlight im Film Leslie Nielsen als Präsident, sterbe jedes Mal, das ist so unfassbar lustig. Allein wie er auf die Aliens trifft und sie zusammen rausfinden, wie sie pinkeln. Es ist so dumm, aber es ist ultra witzig. Dann auch hier Simon Rex ist großartig, finde ich. Der ganze 8-Mile-Plot mit dem Rap-Battle ist unfassbar gut. Auch jedes Mal lache ich mich freck. Es ist richtig, richtig gut. Aber ich finde auch tatsächlich, hier Kevin Hart und als CJ und wie heißt der andere?
Anthony Anderson?
Ja, genau, Gesundheit, Chris. Danke. Die beiden als Comedy-Duo, quasi ein bisschen als Ersatz für Shorty. Shorty hat eine eigene Note, aber ich finde die beiden fast besser, weil sie nicht. Ich fand Shorty dann irgendwann doch eher auch nervig, ein bisschen anstrengend, weil er sehr hyperaktiv ja auch spielt. Also da lache immer dieses extrem überbordende. Ich fand die beiden als Duo tatsächlich ein bisschen besser, also als Ersatz da quasi. Gefiel mir auch richtig gut. Natürlich auch, dass hier eben sowieso der Hauptcast auch wieder am Start ist, ne, dass auch Regina Hall wieder noch dazu stößt später, auch ihre ganze Beerdigungsszene, Chris schon gesagt hat, eben nicht nur mit dem verzerrten Gesicht allein, aber auch da, wo zum Beispiel der Junge den Leuten auf der Trauerfeier die Leuten irgendwie halt ihre Zukunft vorhersagt, ist mega lustig.
Das Ring-Video ist übrigens cool.
Das Ring-Video, wo sie halt Matrix noch mit Ring koppeln,
ja.
wo sie das Orakel befragen und allein wo Morpheus Football gucken will, aber sie halt diese Beratung halt durchführen will, er guckt halt laut Football und sie sagt ihm als Ergebnis voraus und er so, sei mit ihr verheiratet. Das ist halt auch total gut. Und dann, wo sie das Video gucken und sich das Orakel mit der Frau aus dem Ring-Video prügelt, auch mit der Fliegenklatsche und so, das ist auch alles so lustig. Also wirklich, Hans, ich könnte jetzt noch 1000 Sachen aufzählen. Also ich muss sagen, es vergeht in dem Film keine Minute, wo ich nicht mindestens einmal lache.
Was gibst du ihm?
Ich gebe dem 3,5 mit Herzchen. Ich mag den wirklich gern.
Pascal.
Ich finde auch, Scary Movie 3 ist, soweit habe ich jetzt geguckt in meinem Rewatch. 4 kenne ich, den habe ich mal gesehen, 5 habe ich nie gesehen, aber 3 ist jetzt für mich auch soweit tatsächlich das Highlight. Der ist echt ziemlich gut. Ich muss auch sagen, man merkt genau das, was André auch gesagt hat, es tut dem Film super gut, dass jetzt David Zucker hier am Regiestuhl sitzt, weil da halt wirklich viel von dem Humor drin steckt, den ich halt eben aus Filmen wie Airplane oder Die nackte Kanone so liebe. So, dieses, es ist das Beiläufige, es sind die ja vielen kleinen Gags, die halt einfach so im Vorbeigehen passieren, und der Film tut immer so, als wäre es normal, und es ist halt witzig. Jetzt gibt es die Szene, dann ist Charlie Sheen, hat ein Flashback, wie er halt seine Frau dann verliert bei einem Truckunfall, und dann geht er da vorbei und der Verursacher des Unfalls nebenbei ruft ihm nur so zu, hey, ich brauche noch jemanden, der mich nach Hause fährt, so. Und so komplett unpassende Sachen. Das ist halt, es ist so dieses fantastisch Beiläufige, was dann halt passiert. Und der ist auch wieder viel in seinen Dialogen lustig, das mag ich. Leslie Nielsen, ja, ist halt, wie André sagt, ist halt fantastisch so. Er ist halt so offensichtlich der komplett, er ist ja der krasse Kontrast zu der ganzen Rapper-Nummer in dem Film. Mhm. Und wenn er dann irgendwie im Englischen sagt er dann, wenn die Frauen gestorben sind, oh, send flowers to the bitches and the hoes. So.
Achso, ja.
Es ist so blöd, aber es ist dann auch irgendwie so witzig.
Oder der Moment, wo im Weißen Haus das Harrison Ford-Bild hängt, aus Air Force One, die verarschen, und er meint so, ich frag mich, was Präsident Ford getan hätte.
Ja, es ist super. So, das ist so richtig viel von diesem Humor wieder drin. Das ist klasse. Und ja, es gibt so ein bisschen Kotzhumor hier und da. Ich nehme an, der wurde wahrscheinlich auch einfach, hat man sich gedacht, jetzt ist es schon eine dritte Filmreihe.
Der war von den Weinstein Brothers gefordert, der musste rein.
Ja, wahrscheinlich. Ich finde den echt, der hat richtig, richtig viele klasse Momente.
Ich lieb's auch immer wie Simon Rex, immer wenn der irgendwas im Fenster geworfen wird, wie er aufsteht.
Ja, genau.
Auf der Trauerfeier, also, bei dem Rap-Ding halt, wie er immer so aus dem Fenster fliegt und dann sofort wieder aufsteht, einfach erst mal weitergeht.
Er ist so gut in seinen Momenten, wenn er dem Mädchen erzählt, dass die Lehrerin gestorben ist. Wenn er sagt so, ich erzähl's ihr. Deine Lehrerin, sie ist gestorben.
She's dead. Sie starb einen grauenvollen Tod. Ja. Das Mädchen schreit, er schreit, Charlie Sheen im Hintergrund so, er macht schon Facepalm so. Oh.
Ja. Es ist echt, er hat richtig gute Gags, der Film. Das ist richtig, richtig toll. Auch das Science-Video mit dem Aliens, wie es da durchwackelt. Fantastisch. Es ist alles.
Ja, super. Wo sie diese Nachrichtensendungen nachmachen aus Science. Ja, genau. Das ist auch super, ja.
Ich mag Science ja auch gar nicht so sehr. Ich finde das auch, also mit so die besten Szenen sind halt diese Nachrichtenaufnahmen da drin. Schön, dass sie das hier auch so ein bisschen veräppeln. Und ich habe auch richtig viel Spaß gehabt. Ich habe mir jetzt gute drei gegeben und den werde ich wahrscheinlich am ehesten noch häufiger mal wieder gucken, weil ich jetzt mich wieder daran erinnert habe, dass der doch echt, gerade im Vergleich zu den ersten beiden,
ziemlich. Also der dritte ist auch der einzige, den ich jetzt echt wirklich in den letzten Jahren mindestens einmal im Jahr gesehen habe. Wirklich. Ja, alle anderen nicht. Den dritten gucke ich echt immer wieder mal, wenn ich wirklich was Leichtes brauche, gerade mal nebenbei, weil der geht immer.
Darf ich anmerken, dass der Podcast in eine Richtung geht, die mir so überhaupt nicht zusagt?
Alles gut.
Ja, Chris, ich glaube, es hat geklingelt, du sollst ein paar Pakete annehmen.
Das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, ist einfach nur, wir haben ein ganz gutes Kunststück geschafft, weil ich glaube, Redman spielt nicht in so vielen Horror-Franchises mit, aber wir haben es jetzt geschafft, die beiden zu finden und die Back-to-Back zu besprechen, wo er in beiden Filmen einen Gastauftritt hat.
Das stimmt.
Fantastisch.
Wäre mein neben Scary Movie, dann würde ich jetzt die Post rausgeben an der Tür, wenn es klingelt, und würde die Person einfach anscheißen danach.
Ja, feel free, ne?
Ja. Oder würde das Paket vorher noch in Urin baden.
Weil wir eben noch bei Rappern waren, das ist ja noch viel mehr, ne? Gerade mal geguckt, da ist Raekwon noch drin, RZA von Wu-Tang Clan ist drin, ja. Method Man, also ist echt, und Macy Gray ist auch dabei, ja. Also da haben sie echt ganz schön viele mit reingebommen, ja.
Scary Movie 4, 2006, 2,1 von 5 auf Letterboxd. Der Film schnappt sich Saw, schnappt sich The Grudge vor allem, Krieg der Welten und The Village. Und ein bisschen Million Dollar Baby ist da noch drin, aber natürlich auch noch ganz viel mehr. Ich muss gestehen, der Film kriegt von mir 1,5 Sterne, gute 1,5 Sterne, weil er eins schafft, was ich bemerkenswert fand, und das muss man wirklich erstmal schaffen in einem Drehbuch, dass es witzig war. Also die Einzelszenen fand ich alle Müll, außer das Opening, in dem wir quasi wie bei Saw aufwachen in dem Badezimmer und dort Shaquille O'Neal und Dr. Phil angekettet sind und sich befreien müssen daraus aus dem Saw-Spiel und Dr. Phil sich das falsche Bein absägt. Das fand ich witzig. Aber das Gute an dem Film ist, dass er es schafft, diese Übergänge zwischen The Village, Krieg der Welten und Saw zu verknüpfen. Zum Beispiel, dass irgendwie bei, dass sie in diesem Village sitzen und du denkst, ja, sie sind ja irgendwie da nicht zurückgeblieben, aber wie sagt man, sehr rückständig unterwegs und so weiter. Und dann hörst du im Hintergrund das Dröhnen von diesen Außerirdischen. Und dann werden die nachher gefangen genommen von den Außerirdischen und werden reingesogen und sind auf einmal sehen, dass diese Saw-Fallen, diese Konstruktion, alle im Inneren des Raumschiffs passieren. Und das fand ich irgendwie witzig, wie der das schafft, diese drei Filme miteinander zu kombinieren, dass es witzig ist. Das schaffen die anderen Teile nicht so, finde ich. Aber das schafft der. Aber alles andere ist scheiße an dem Film. André?
Obwohl er auch von David Zucker ist, kann er das Niveau von 3 auf jeden Fall nicht halten. Da bin ich dabei. Hier gehe ich ein bisschen mit, was Pascal beim zweiten gesagt hat. Der Film ist auch oft leider langweilig. Ich finde, er hat auch gute Gags. Ich finde, das Gag-Writing ist gar nicht so das Riesenproblem des Films. Ich finde, viele
werden einfach Leute weggeschossen. Zum Beispiel in dem Opening mit Krieg der Welten. Tom, hier ist deine Tochter. Und er wirft sie einfach weg oder irgendwie so. Sie fliegt den Kilometer weg oder irgendjemand läuft irgendwo gegen und.
Ja, ist doch geil. Slapstick-Humor. Allein am Anfang auch die Rapper, die dann von den Aliens aufgelöst werden und nur die Goldketten so fallen all zu Boden. Das ist halt mega lustig. Oder wo sie da 5 Minuten diskutieren, warum er nicht ins Auto einsteigen kann, weil er immer den Knopf drückt, als er die Tür aufmachen will. Absolute Reality-Satire, feier ich hart. Es fällt leider ein bisschen auf, dass Simon Rex fehlt. Er kommt ja nur in einem Flashback halt vor. Ersetzt wird halt hier durch Craig Bierko, den finde ich nicht so gut.
Nee, das ist so ein Gesicht. Der passt nicht in einen Film. Das ist so eine, der hat ein Gesicht wie so eine, wie soll man es ausdrücken? Der ist auch in der Gagshow. Der könnte irgendwie so einer, der gemassen zieht in der Gagshow oder so sein. Aber der ist kein Filmschauspieler. Ne? Der passt gar nicht rein.
Nee, ich finde den auch einfach undynamisch so. Und gerade nach Teil 3 eben mit Rex, finde ich, merkt man das extrem, dass er hier als Male Lead nicht ganz, nicht durchziehen kann oder nicht die gleiche Wirkung hat einfach. Das fand ich ein bisschen schade. Anna Faris und Regina Hall wäre am Start so und auch Leslie Nielsen. Mit der
schlimmen Frisur allerdings.
Leslie Nielsen kriegt wieder einen Auftritt und so. Und wie gesagt, ich fand, da waren Momente auf jeden Fall wieder drin. Es war mir dann auch zu viel, wie du vorhin gesagt hast, diese ganze Grudge-Nummer, wie sie diese Oma pflegt, da waren mir schon wieder zu viel Pipi Kaka. Warum sie sie halt mit Pipi waschen muss und so, das war schon wieder so, gerade nach 3 habe ich nicht verstanden, warum dann Zucker da wieder so reingreift. Es gab aber auch gute Momente, die waren dann tatsächlich teilweise auch gar nicht aus dem Horror begründet. Ich mag die ganze Million-Dollar-Baby-Szene, wo sich alles Genick brechen. Da muss ich jedes Mal lachen. Aber es war auch so krass unnötig allein, ne? Wie der eine so einen Hotdog wirft, es fliegt der eine in den Nacken und du hörst immer nur dieses Knack, Knack. Das ist super dumm, aber die finde ich tatsächlich sehr witzig. Der ganze Village-Part ist tatsächlich auch langweilig, finde ich. Und dann auch wieder so dummer Pipi-Kaka-Humor, zum Beispiel die blinde Tochter in den Gerichtssaal kommt und dann in den Gerichtssaal scheißt, weil sie denkt, sie ist zu Hause. Das ist so, das denke ich mir immer so.
Wo ist das, wo die alle nackt sind am Ende beim Präsidenten? Ist das der Teil oder der 5? Mit der Kanone.
Das ist hier der.
Quasi mit der nackten Kanone.
Das ist hier der, ja. Das ist das mit Leslie Nielsen, mit dem, und das ist auch, das ist ja diese, wo die Mächte der Vereinten Nationen hier über der UN, ne?
Bei der so. UN, ja.
Genau, das auch der Gag ist gut, wo er reinkommt so, ja, danke, dass ich hier heute sprechen darf bei der, dreht sich so um, UN. Den finde ich gut. aber dann erzählt er erstmal so einen rassistischen Gag.
Ja.
Wo er quasi alle Nationen mit einbezieht, die halt da sitzen, damit sie halt offended sind. Das ist halt so, ja, okay. Dass dann halt er sich erst selbst mit dieser Alien-Maschine die Kleidung wegphasert und dann halt sich noch so bückt und so, damit alle halt seinen Hintern sehen können. Haha, okay. Ja, geht so. Nicht Nielsens stärkste Szene, aber immer noch lustiger als alles, was in Teil 2 passiert, zugegebenermaßen. Er hat einfach nicht das Niveau. Ich finde, er hat immer noch gute Einzelgags, er schafft es immer noch, zum Beispiel auch am Anfang mit dem Grudge-House, wo der Typ da im Badezimmer ist, dann kommt sie rein und dann sitzt er so in der Badewanne und will halt den Vorfall verstecken. So, da sind so kleine Momente dabei, die ich ihm gebe. Ein paar schöne Slapstick-Momente sind dabei. Und auch hier, finde ich, bildet er auch wieder die Originale gut ab. Also dieses ganze War of the Worlds-Setting, wo sie ja später im Wald sind, mit dem Typ dann da in dem Haus, der erst so meint, so, kommt hierher, wenn ihr in Sicherheit wollt. Und dann kriegt er von hinten so einen Schlag auf den Kopf und dann stellt sich halt jemand anders hin, halt ein Impersonator. Weil im Originalfilm ist der ja dann auch böse quasi. Und natürlich können sie es auch nicht lassen, im Wald dann zum Beispiel da, wenn alle auf der Flucht sind, Michael Jackson hinzustellen, der halt Jungs einsammelt. Das ist dann auch schon wieder so super böse. Das kann er sich natürlich verkneifen.
Da war es nur witzig, als er doch von dem Alienstrahl dort beschossen wurde und quasi ein Back in Time gemacht hat und wieder so aussah wie in den Anfang der 80er,
ja, genau.
Ende der 70er und sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat.
Ja.
Aber leider auch wieder blöd aufgelöst, weil am Ende haben sie dann seine Nase liegen lassen dort. Das war halt
wie in Teil 2. Da reißt er vom Fenster runter. Genau. Da ist ja diese Michael Jackson-Szene, wo er den über die Nase lernt dann nachher. Ja. Also da recycelt so. Also wie gesagt, Einzelszenen gibt es immer noch, aber ich finde gerade im Gegensatz zu 3, dafür, dass es wieder von Zucker ist, hat er hier extrem nachgelassen. Der Film bietet sich sehr wieder den ersten beiden an, was das Gag-Niveau angeht und kann auch einfach die Geschichte nicht so ganz unterhaltsam auserzählen, von daher gebe ich ihm 2 von 5.
Ich gebe ihm 1,5 von 5. Um das mal wieder gerade zu rücken.
Hast du eben schon gesagt, glaube ich.
Ja, ich wollte es nochmal betonen, weil die Leute sonst einen falschen Eindruck von diesem Podcast bekommen könnten, nachdem du geredet hast.
Pascal?
Ich habe den halt jetzt nicht nochmal nachgeholt, deswegen, und ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß aber, dass ich ihn damals auch nicht so sehr mochte, weil ich ihn, ich glaube, ich kann doch auch mit der World of the, mit dieser Krieg der Welten Nummer nicht so viel anfangen.
Also der weiß halt auch nicht, wo Schluss ist. Ne? Der hat ja noch diese Szene mit Mike Tyson drin, der dort Boxerin ist mit Perücke und der beißt halt jemanden ein Ohr ab. Ja, das war halt damals so, als er Evander Holyfield das Ohr abgebissen hat im Boxkampf. Ja, okay. Ist geschenkt, der Gag. Aber dass er dann in derselben Szene 2 Minuten später irgendwie 5000 Leuten auch noch ein Ohr abbeißen muss und dann so ein Berg an Ohren da am Ring rumliegt, das ist halt dann wieder so.
Nee, ich hab gelacht.
Der Film jumped the shark hier an dieser Stelle.
Ich hab gelacht bei der Ohrenszene.
Ja, das dachte ich mir. Scary Movie 5. 2013 wurde ein bisschen hinterhergeschoben. Waren satt 7 Jahre dazwischen, hat jetzt auch nicht mehr so viel mit den ursprünglichen Leuten zu tun, die daran beteiligt waren. Hat auf Letterboxd eine 1,5 von 5. Also nähert sich langsam mal mein Bereich hier an. Und selbst das finde ich noch zu hoch gegriffen. Der Film schnappt sich so auch völlig random. Also nicht random, Paranormal Activity, verstehe ich, war ja damals noch so, sag ich mal, der Peak der Reihe. Warum er sich jetzt Mama rausgenommen hat, weiß ich nicht. Ein bisschen Planet der Affen, ein bisschen Black Swan. Und auch das ist wieder, ich finde, die Filme leiden hier im 4. und 5. auch so ein bisschen darunter, einfach, dass sie immer irgendwie permanent so Stars reinhauen. So Snoop Dogg zum Beispiel, Mac Miller ist hier drin, Lindsay Lohan, Charlie Sheen auch wieder. Aber alle immer nur so für eine Szene. Das unterstreicht auch wieder andere, so dieses Sketch-artige wieder, was wir ja schon herauskristallisiert haben. Oder Heather Lockley ist auch noch mit bei. Und da fragt man sich schon so bei einigen Leuten, die da mitmachen, so ist der Ruf erst ruiniert, ne? Weiß ich nicht. Ich habe den abgebrochen, den Film, nach ungefähr 40 Minuten, glaube ich, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, den anzusehen. Ein Gag habe ich aber herausgefunden, der mir gefallen hat. Das war wieder so ein beiläufiger Gag. Es geht da ja um Ballett, André, falls du dich erinnerst, ne? In dem Black Swan. Und da gibt es ja so Poster von Ballettaufführungen. Sie haben ja so ein 127 Hours Ballett gemacht. Ja. Also der Film mit James Franco, wo er doch dort eingeklemmt ist in dieser Bergspalte dort und sich so einen Arm absägen. Oh, was, ein Bein? Ein Arm? Was muss er, hat er sich abgesehen?
Ich glaube, ein Bein.
Na, irgendein Glied auf jeden Fall.
Ja.
Und
guter Scary Movie 2 Gag.
Ja, und dass sie darüber ein Ballett gemacht haben, ist halt lustig. Das fand ich witzig. Aber es ist halt ein Poster im Film.
Ja, und davor ist aber noch, wo die Szene aufgemacht wird, wo sie zu dem Ballettstuhle geht. Diese Szene, wo sie immer drauf zugeht.
Und genau, mit so einer, Cuts.
Genau mit so einer Kameraeinstellung, wie es in der Vorlage ist und sie einfach nie ankommt. Ja. Das war so ein bisschen wie der Gag in ein Ritter der Kokosnuss, wo Sir Lancelot auf die Burg zurennt, aber nie ankommt und dann erst nach 5 Minuten und dann aber direkt zusticht.
Ja. Ja, das, mehr kann ich dazu schon nicht sagen. Also das, was ich gesehen habe, dem würde ich 1 von 5 geben. Da war ich mir sicher, ich verpasse nichts mehr, wenn ich den nicht zu Ende gucke.
So, da Pascal nicht gesehen hat, komme ich jetzt.
Mhm. Wann sollen wir wiederkommen, André?
Ich fand die gut.
Deine Lobhudelei, wie lange geht die ungefähr? Kann ich schon was essen gehen?
5 bis 10 Minuten.
Okay.
Nein, ich fand ihn überraschend lustig tatsächlich. Also der Film ist ja von Malcolm D. Lee, der hat ja gerade erst den zweiten Space Jam gedreht. Nur mal kurz Fun Fact. Ich fand ihn überraschend witzig. Ich hatte die anderthalb, ich hatte ihn vorher noch nie gesehen gehabt, das war das erste Mal in der Vorbereitung. Ich dachte mir, jetzt komm, wenn ich schon mal alle vier gucke, dann ist auch den letzten noch. Den habe ich immer geskippt, weil ich mir dachte, nee, 2014 oder 2013 braucht man jetzt keinen Scary Movie mehr. Ich fand ihn überraschend lustig, weil nach den 1,5 bei Box, die er schon gesehen hatte, war ich schon aufs Schlimmste vorbereitet. Und ich muss sagen, der hat, also ich finde ihn auf dem Niveau von 4, aber unterhaltsamer tatsächlich. Also ich glaube, ich sage voraus, dass Pascal, wenn du den mal doch guckst, ich glaube, du wirst auch lachen können
über Felix. Nein, bitte ja? Nicht.
Doch.
Ich bin gespannt. Sorry, falls du es schon gesagt hattest, Chris, aber Ashley Tisdale spielt ja die Hauptrolle. Ja.
Und für die, die es nachmachen wollen, der Film ist seit extra für uns. Vielen Dank, Netflix, dass ihr diese inoffizielle Kooperation mit uns gestartet habt, dass ihr den Film passenderweise hochgeladen habt und alle können ihn jetzt sehen. Mhm. Vielen Dank dafür.
Danke, einen Tag, nachdem ich mir ihn für 3,99 bei iTunes geliehen habe. Glückwunsch. aber gut, ich fand ihn ja nicht schlecht, von daher wäre es jetzt ein Sternefilm gewesen, hätte ich mich geärgert, so guckt ihr euch an. Ich fand den ganzen Paranormal Activity Teil, der war sehr dankbar, weil du natürlich, ich meine, wir hatten die Reihe ja hier besprochen und da wurde es ja auch immer alberner und ich finde, der macht auch wieder gute Beobachtungen einfach und greift viel der Originalvorlage auf. Allein die Szene, wir erinnern uns alle, Flashback zurück zu unserem Paranormal Activity Podcast, als wir in Teil 2 diese Pool-Roboter-Szene besprochen haben. Mhm. Ja? Die kriegt hier halt eine komplett eigene Szene und ich bin zusammengebrochen vor Lachen. Ich bin komplett gestorben. Ich will es eigentlich gar nicht spoilern, damit Pascal den Überraschungsmoment noch hat. Aber die ist wirklich, wirklich witzig. Ich habe mich totgelacht. Dann aber auch solche Sachen wie mit der Haushälterin. Ja, und das ist schon wieder richtig platt. Aber ich fand es halt trotzdem witzig, weil sie halt das Klischee wieder aufgreift. Natürlich, dass sie halt immer alles vorher schon weiß und will eigentlich Teufelsaustreibung machen. Ihr glaubt aber keiner. Damit passieren werden ganz witzige Sachen gemacht. Dann diese ganze Planet of the Apes-Nummer, die noch mit drin ist, mit dem Labor einerseits, aber dass die Affen dann auch irgendwie nach Hause mitkommen und so weiter. Da gab es sehr witzige Sachen mit. Es gab auch sehr dumme Einzelszenen, wie zum Beispiel am Anfang mit dieser, wo du gesagt hast, diese Snoop Dogg-Szene, die ist mega unnötig, wo Snoop Dogg mit so einem Typ in so eine Hütte geht und dann verarschen sie halt quasi Cabin in the Woods, aber auch so auf der Tonspur. Was aber super witzig ist, fand ich am Ende, wo sie halt wirklich Evil Dead verarschen mit diesem Buch. Weil also stehen da quasi, sie nehmen im Grunde diese Wörter aus Army of Darkness, also das ist ja Klaatuvarata Nektu, hier formen die sie leicht um, aber darauf referenziert es quasi. Und wo sie dann immer die Wörter quasi aussprechen, weil und da stehen sie halt im Keller und es passiert halt einfach nichts. Also sie kriegen nicht mit, dass oben in der Hütte halt jedes Mal, wenn sie das sagen, die Dämonen halt kommen und alle sich irgendwie wie im Evil Dead Remake die Zungen durchschneiden, die Arme abhacken und immer wenn sie quasi das Anti-Wort sagen, ist wieder vorbei und das immer im Wechsel, dass sie mitkriegen, währenddessen sie bald oben wieder irgendwie die riesen Gore-Party abgeht. Das fand ich auch mega lustig. Aber ich will es gar nicht alles aufzählen. Ich fand den tatsächlich wirklich viel besser als erwartet. Viel besser als erwartet. Es ist natürlich immer noch kein guter Film. Aber ich muss sagen, ich fand ihn vom Gag-Niveau auf 4, aber mit kohärenterer die Gag-Dichte und letzten Endes mehr weniger Langeweile. Von daher gebe ich ihm tatsächlich 2,5 von 5.
Ich finde hier noch, ich habe das ist gerade ein Fun-Fact.
Ja.
Fun-Fact, den ich gerade jetzt noch on the fly mir anrecherchiert habe, dass diese Evil Dead Remake-Referenz, die haben sie wohl nur reinbekommen, weil sie das Drehbuch kannten, denn der kam eine Woche vor Scary Movie 5 in die Kinos. Und eigentlich auch ganz witzig, wenn quasi ein Film wirklich schon etwas spooft, was so aktuell ist, dass es quasi zeitgleich im Kino läuft. Fantastisch. Also ich hab Bock, werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch mal
zieh den mal rein, ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich glaube schon, dass da einiges dabei ist, jetzt wo ich gehört habe, über was du so noch lachen kannst. Ich glaube, da ist einiges dabei, muss ich doch sagen, ja. Ja.
Wo wir bei Paranormal Activity waren, hat einer von euch mal von dem Shorty-Schauspieler, der hat doch noch jetzt eigene gemacht.
Ja, Haunted.
Sind die gut?
Nein. Ja, willst du jetzt meine Antwort hören oder?
Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, du kennst sie? Also, Ghost den Movie ersten. Oder Haunted House, ne?
Ich guck mal gerade.
Ich hab die nie gesehen, ne.
Auch aus dem Jahr 2013.
Warte mal, ich hab den ersten gesehen, glaube ich, aber ich prüf das mal kurz, ganz schnell.
Da hat er nämlich auch die Drehbücher für geschrieben. Und die wollte ich jetzt vielleicht auch noch zumindest nochmal nachgucken.
Zwei gab's dann, ne?
Ja, genau, 2013, 2014. Im Deutschen heißt der Ghost Movie, im Englischen Haunted House. Naja,
Das sag ich dir jetzt.
Also dem ersten hat Chris einen halben Stern gegeben.
Oh, und so wenig vergebe ich eigentlich gar nicht. Das spricht nicht gerade für den Film.
Das ist ja bestimmt sehr gut.
Ich habe geschrieben, dazu habe ich geschrieben, ja, wenn ihr dachtet, die Scary Movies wären schlecht, dann habt ihr diesen Film noch nicht gesehen.
Okay. Also bei jedem Scary Movie Teil gibt es in meiner Boxliste eigentlich zumindest mindestens eine Person, die immer 3 gibt, so im Schnitt. Hier bei beiden gibt es niemanden, der mehr als 1 gegeben hat. Und es sind jeweils mehr als 5 Leute, die den gelockt haben. Keiner hat mehr als 1 gegeben. Die meisten einen halben. Und ich meine, der erste hat 2,0 Durchschnitt und der zweite hat 1,9 Durchschnitt. Also ich glaube, die sind schon richtig mies.
Ja, aber Scary Movie 5 hatte 1,5 und den findest du gut. Also
stimmt.
Dann belassen wir es dabei.
Sind die wahrscheinlich super.
Ich möchte mich an dieser Stelle aufrichtig bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für diese Folge entschuldigen. In der nächsten Woche reden wir über also das ist unsere Weihnachtsfolge nächste Woche, die kommt an Heiligabend. Jetzt noch 2 Hinweise, einen, falls ihr ihn hören wollt. Wir machen nächste Woche eine große, auch für diejenigen, die jetzt zuhören und es nicht mitbekommen haben von unseren Halloween-Package-Supportern auf Steady. Wir machen nächste Woche Donnerstag eine große Watch-Party. Wenn ihr dabei sein wollt, mit uns 2 Horrorfilme gucken wollt, dann entweder spendet Geld. oder ihr habt es schon getan und dann habt ihr es nur übersehen und dann könnt ihr gerne dazukommen, alles weitere dazu bei uns im Discord. Oder André schickt, glaube ich, auch nochmal eine Mail rum, habe ich gehört. Aber viel wichtiger, die Weihnachtsepisode kommt an Heiligabend pünktlich raus, denn das ist ja nächste Woche Freitag. Und da haben wir uns auch einen richtig gemütlichen Horrorfilm rausgesucht, würde ich sagen. Sleepy Hollow nämlich. Ich finde den wirklich gemütlich. Und da haben wir uns natürlich, wie verabredet damals, mit der lieben Bianca, wieder eine Gästin geholt, die absolut fantastisch ist. Und deswegen wird auch die Folge fantastisch. Also solltet ihr auch an Heiligabend Devils and Demons konsumieren. Konsumieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Mit André. Mit André, du darfst jetzt Tschüss sagen.
Achso, ich dachte, wir machen jetzt noch so ein Scary Movie Ende. Ja, tschüss.
Mit Pascal.
Tschüss.
Und mit mir. Tschüss.